Hergewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 287. Heute mit Felix.
Ohne Chaptermarker.
Felix.
Mit Chaptermarker.
Und Markus ist mal wieder bei uns.
Ich würde sagen, das ist ein Schrödinger-Chaptermarker.
Echt? Muss man erst reingucken, ja.
Also ohne Chaptermarker.
Nee, man kann es nicht wissen. Oder ihr wisst es vielleicht hinterher. Wir wissen es.
Wir wissen ziemlich genau, dass er keinen Chaptermarker anhat.
Nee, ich habe auch keinen an, aber naja, gut. Ich brauche keinen. Ich muss ja nur.
Hast du uns ja.
Ich muss ja nur blöd quatschen hier in dieser Sendung. Genau, ich bin übrigens Ingo. Hallo. Ja, schön, dass wir mal wieder alle zusammen sind. Zweiten Advent haben wir schon durch. Seid ihr schon ein bisschen ins Weihnachtsstimmung gekommen?
Hier brennen jeden Morgen Kerzen, das zwingt einen so ein bisschen dazu.
Ostern ist bald, ne?
Ostern ist bald.
Kongress ist bald.
Ja,
auf die wichtigen Themen des Lebens und unserer Nerdkultur.
Hast du was gegen Ostern?
Ich habe nichts gegen Ostern, aber ich habe auch nichts für Ostern. So.
Wollen wir das für und wieder von Ostern diskutieren?
Ja,
heute die große Ostersendung.
Offensichtlich geht's darum. Ja, Leute, genau, Kongress ist bald, klickt euch Tickets, wir sehen uns alle virtuell, weil, ihr wisst ja, dieses Corona-Ding ist noch nicht vorbei. Seid alle schon getestet.
Gibt's eine Kongress-Sendung? Weiß man da genaueres?
Ach so, da müssen wir uns ja drum kümmern.
Hat sich jemand irgendwie darum gekümmert?
Nein.
Aber das ist doch eher das Virtuelle, das heißt, das kann man einfach machen, wir stellen uns irgendwo hin und quatschen ein bisschen und einer nimmt auf und dann ist fertig.
Ja,
ich glaube, also so wie letztes Jahr, ne? Mit.
Ja, waren wir tatsächlich. Ja.
Haben wir was gemacht?
Haben wir was gemacht.
Ja.
Kann ich ja, gesagt, haben wir gemacht. Doch, haben wir gemacht. Doch. Wir waren virtuell da und haben live gepodcastet.
Ja. Genau.
Was wir nicht immer alles gemacht haben, ey. Krass.
Kannst du mal sehen. Müssen wir uns drum kümmern. Ich nehme das mal als To-Do mit, okay?
Ja. Nice. Na super.
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt, wenn ihr mir nicht erzählen wollt, ob ihr schon geboostert seid oder nicht, kommen wir zum Blast from the Past.
Zum Booster from the Past.
Vom Blast from the Booster. Nee, das passt alles nicht.
Ja. Gar nicht mal so gut. Aber irgendjemand muss Ctrl J drücken, glaube ich.
Ach du Scheiße. Oh Gott. Oh, cannot move to next chapter. Das ist kein gutes Zeichen. Warte mal, Ctrl K. Ctrl U. Wie ging es immer? Ja. Ctrl U. Ah ja,
oh Gott.
Pre-Show ended. Okay, alles klar, jetzt müssen wir nochmal.
Jetzt sind wir beim Blast from the Past. Jetzt richtig, oder?
Ja,
jetzt sind wir beim Blast.
Ja. Oh Gott.
Für den Augenblick.
Das hätten wir. Ja, aber gut. Ich meine, ich habe.
Na gut, also das muss man wieder reparieren. Man muss irgendwie machen, dass. Ach du Scheiße.
Ja. Dafür habe ich ja bei der letzten Show verpasst.
Du musst über 3 Minuten rechnen oder so.
Ich habe bei der letzten Show
nicht aufgepasst.
Die Chapter Marks komplett reinzutun. Das ist von dem her. Ja.
Ja, das stimmt.
Ist auch gar nicht schlimm, wenn ihr sie verkackt. Dann muss ich sie schon nicht reintun. Das ist nicht so schlimm,
ich
vergesse reinzutun. Ja, das war letztes Mal, war das mir culpa, war meine Schuld. Ich weiß nicht, war irgendwie im Trott, hab gedacht, ja, alles eingestellt, in Auphonic, alles hochgeladen und dann drückt man und nächsten Tag stelle ich fest, oh Scheiße, hast die Chapter Marks nicht reingemacht, aber jetzt alles nochmal machen.
Hat das jemand gemerkt? Das ist eigentlich die wichtigste Frage.
Ja, also der eine Felix hat es irgendwann gemerkt. Sonst
ja, ich habe es gemerkt.
Das interessiert ja nämlich. Aber haben wir Hörer, die es gemerkt haben? Bestimmt. Gab es die auch. Ja, also sorry, war meine Schuld. Bin irgendwie, weiß ich nicht, verschlammt. Weil morgen trotz zu wenig Kaffee, keine Ahnung. Schiebt's auf irgendwas. Ich habe es verpappt.
Zu wenig Kaffee.
Ja, genau. Irgendwas war es auf jeden Fall. Jetzt Blast from the Past. Wir hatten letztes Mal über Bitwarden geredet und da kamen tatsächlich einige spannende Anmerkungen.
Ja.
Würde ich sagen.
Stimmt. Ein paar haben gesagt, wir haben es anders migriert. Ein paar haben gesagt, ja, eigentlich sollte alles funktionieren. Und einer hat gemeint, versucht dem Migrationspfad zu folgen. Und dann habe ich es quasi mich nochmal zusammengenommen, habe quasi das Gleiche gemacht, was ich an diesem einen Morgen schon mal ausprobiert habe, nur halt mit aufpassen und nicht zu wenig Kaffee, und dann hat es auch funktioniert. Also quasi Migration war komplett flawless, nur geschaut, dass die Permissions überall stimmen, und dann hat es quasi diese magische Migration gemacht auf die neue Void-Warden-Version. Das heißt, ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil, ich bin doof.
Das fasst was, wie wenn man es richtig macht, dann funktioniert es auch, ne?
Ja, genau.
Kaum macht man's
hätte man
richtig.
Quasi ja, nicht so verkackt wie der Ingo und ich, dann passieren die Sachen auch richtig.
Wie gesagt, manchmal zu viel Kaffee, manchmal zu wenig Kaffee, es kann alles möglich sein.
Genau, ja. Also wie gesagt, die Migration funktioniert vollständig, alles ist genauso, wie man sich das vorstellt. Und man muss halt nur ein bisschen aufpassen, dass quasi die ganzen Berechtigungen von dem Datenbank-User und so noch stimmen. Und dann klappt das auch.
Wunderbar. Problem gelöst. Die Hörer haben uns auf die richtige Spur oder sich auf die richtige Spur geschickt.
Ja. Auf jeden Fall nochmal quasi dazu gebracht, es zu probieren. Ja. Und das ist ja schon cool.
So, der andere Felix hat viel an der Podcast-Webseite rumgeschraubt. Oder an unserer Webseite rumgeschraubt und da insbesondere viel am Feed, weil irgendjemand hatte mich angesprochen, hey, in eurem Amazon Music Blagedöns wird irgendwie keine Länge angezeigt und auch kein Bla und kein Fu. Und dann habe ich es mir angeguckt und gedacht, stimmt. Dann habe ich gedacht, wir haben aber schon mehrfach über dieses Längenthema irgendwie diskutiert und da steht doch auch eigentlich was drin, aber hey. Naja, gut, aber vielleicht, Felix, kannst du mal erzählen, was du gemacht hast und was jetzt alles funktioniert.
Ja, ist alles gar nicht mal so einfach. Also, nee. Ich weiß, ich muss zwar ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, ob es jetzt funktioniert.
Doch, im Amazon Music funktioniert es jetzt.
Ah, das krass. Das
habe ich gegengecheckt, genau.
Okay, es gibt irgendwie so ein, wie heißt denn das? Irgend so ein anderes, also es gibt irgendwie so ein File-Size und ja. Gewisse Podcast-Fetcher, vielleicht auch Clients, keine Ahnung, wer das dann genau macht, können halt irgendwie über das oder vielleicht laden sie einfach die Sendung runter zum Cachen und rechnen dann halt selber aus, wie groß die Files sind und wie lang die gehen. Aber es gibt wohl welche wie Amazon, die sich einfach drauf verlassen, dass du das in schönen Feed schreibst. Was
von
wir halt.
Socken.
Genau, was wir halt nicht gemacht haben, weil wir das lange auch gar nicht konnten, aber eigentlich seit wir mit Auphonic das Zeug machen, haben wir eigentlich immer so ein
Meta,
gibt es halt so ein Metadata-File und da steht das eigentlich als Text drin, wie lang so ein Podcast ist, und dann habe ich mir das halt mal angeschaut und habe ich da angefangen, Dinge zu tun, und dann habe ich irgendwie so ein bisschen mehr refactored, als ich eigentlich wollte, weil
wenn man schon dabei ist, kann man weiter.
Wenn man schon mal irgendwie Editor offen hat und Zeug eingerichtet hat zum das Testen, dann
ja, ich
warum
gesehen,
nicht, ne?
Selbst neues Ruby ist dabei rausgekommen hier.
Ja, ja, also. Mal irgendwie hat das übliche.
Aus Versehen Ruby und Rust nachgebaut. Naja, jetzt fertig.
Naja, kann passieren. Nee, aber was jetzt nicht mehr passiert ist, sind diese, hatten wir ja vor 2-3 Sendungen auch schon mal drüber gesprochen, über diese Head-Requests, die immer noch passiert sind auf jedem Startup.
Ah, ja. Das war dieses Ding, ja.
Genau, was irgendwie auch aus lasttechnischen Gründen und so gar nicht mal so praktisch war. Vor allem, weil sich herausgestellt hat, wenn man das halt durch Cloudflare jagt. Ist gar nicht mal so gut, weil Cloudflare sich halt denkt, hat jemand einen Head-Request gemacht? Und dann schickt es halt gleich noch einen Get-Request hinterher, um das File zu cachen. Was hier gar nicht mal so gut war, weil wir eigentlich genau nur Head-Requests gemacht haben, weil wir
nicht die ganzen File runterladen wollten.
Genau, weil wir einfach wissen wollten, wie groß sind diese Files, damit wir das Feed schreiben können. Und das müssen wir jetzt nicht mehr tun. Wir nehmen jetzt all diese Informationen halt aus diesem Auphonic-Metadaten-Dingsi. Heißt aber auch, für ganz alte Sendungen steht da, glaube ich, in der Länge dann halt irgendwie, dass sie 0 Stunden 0 gehen.
Oh, das ist sehr kurz.
Was natürlich ein bisschen unfortunate ist, aber ich glaube, ja, steht dann halt in der Preview, dass es null ist und sobald du das Ding runterlädst und abspielst, dann wird er das vermutlich checken. Außerdem ist es halt irgendwie, ja, irgendwie ich glaube, Folge 70 oder so, ja, wo es diese Metadaten-File gibt.
Genau, ich schreibe das schon echt lange mit. Also.
Ja, ja. Also eben, ich glaube, ich habe nachgeschaut und ich habe mir dann auch gedacht, so ja, ist zwar schade, aber die Files sind verfügbar, der Feed könnte eventuell komisch aussehen für alte Dinge. Naja.
Feed ist ja auch nur für neue Sachen.
Genau, normalerweise schon. Und wenn du halt das ganze Archiv runterladen möchtest,
dann lad's ja einfach.
Genau. Wenn irgendjemand vielleicht mal Lust hat, könnte man vielleicht auch diese Files generieren für die Sendungen, wo es das noch nicht gibt, aber ja, so viel Zeit und Lust hatte ich dann auch nicht. Und dann habe ich irgendwie noch diesen Hörer, die uns sehr lange hören, erinnern sich vielleicht an den Stupid Formatter. Da habe ich irgendwie mal den Code Ruby 3.0 ready gemacht und der Typ, der den maintained, macht nichts mehr. Das heißt, ich habe dann Pull Request oft seit 2 Jahren oder so. Passiert leider nichts mehr und jetzt habe ich den halt mal geforkt und einen eigenen Stupid Formatter gemacht. Genau.
So viele gute Sachen versehentlich passieren.
Ja, ja, habe ich einfach aus Versehen gemacht. Und jetzt werde ich das genau gleich nicht maintainen wie der andere.
Perfekt. Stupid Format.
Ja, ist eigentlich ist schon fertig. Ein bisschen. Ja, ist fertig. Gibt es keine neuen Feature mehr? Nix. Das.
Abgeschlossen.
Genau. Software fertig. Software as is. Und dann haben wir hier, was der Makefoo versprochen hat, dass diese Suche nur lädt, wenn man reinklickt. Habe ich mich hier an JavaScript versucht, dass das tatsächlich passiert. Und damit hat sich dann auch das Problem bei mir auf Chrome beispielsweise gelöst, weil da hing dann immer der ganze, also auf dem Mobile Chrome, hing dann immer der ganze Mobile Chrome, bis er das File runtergeladen hat und gepasst hat, was schon gar nicht mal so schnell war.
Ja, das sind ein paar Megabytes.
Ja,
ja, genau, aber das ist jetzt halt quasi repariert. Ist doch cool.
Genau, und jetzt passiert das halt erst das erste Mal, wenn du da reinklickst in das Suchfeld und dann hängt sich der Chrome halt immer noch auf.
Das ist kein Mitleid für kremlige Mittelklasse-Browser.
Ja, das ist halt auf dem Handy. Das ist wohl einfach ein bisschen viel JavaScript, nehme ich an. Und ein bisschen viel Metadaten-File, dass er da parsen sollte.
Gut, also aber lieber die Suche auf Mobile Phone nicht verwenden.
Genau, doch, lieber schon einfach nicht.
Im Firefox geht es ohne Probleme.
Oder im Firefox.
Auch auf dem Mobile?
Klar.
Hast du es getestet oder behauptest du?
Nee, ich habe das doch letztes Mal ausprobiert, wo ihr postuliert habt, dass voll das Problem ist mit Browser auf deinem Computer, auf deinem Handy, aber alles geil. Guck mal, kannst hier reinschreiben und er sagt Loading, bum, 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 bum. Und dann No Files Found, siehst du?
Zack. Okay. Sounds gut.
Ja, wenn man nach GFKG sucht, dann findet man nichts.
So sad.
Genau, aber das ist quasi, das funktioniert gut. So, machen wir hier Ingo. Wenn ich zum Beispiel nach Ingo suche, dann gibt es hier voll viele Sachen, wo Ingo dran steht.
Ja, das nehmen wir an, das ist fast jede Folge.
Ja, schon einige Folgen, ja. Ja, wunderbar. Aber kein Problem auf dem Firefox, nur auf den Chrome,
ja. Ich habe nachher auch noch einen Chrome, Mimimi. Nö, dann sind wir so mit unserer Webseitenverbesserung durch, sind unsere Weihnachtsgeschenke oder Felix Weihnachtsgeschenke an euch, Hörer, dass das jetzt endlich mal gefixt ist nach irgendwie x Jahren. Sehr schön, haben wir das auch mal gemacht.
Stimmt, wenn wir schon bei Website-Dinge bla bla sind und so. Wie sieht's denn aus? Sind wir jetzt wieder bei dieser oder sind wir da nicht? Oder?
Ich hab den Feed versucht wieder hinzuzufügen und dann sagt er, den Feed gibt's schon. Aber finden tue ich ihn nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich mal dem Support schreiben. Und da hänge ich gerade an der Stelle. Müsste ich mal tun, ja. Ah, nee, ja. Also ich habe keine Ahnung, was dieser tut. Was dieser ja tut.
Nichts Gutes offensichtlich. So als einfach unseren Feed kaputt.
Dieser ist ja auch Streaming. Dieser zu Spotify ist wie?
Ja, es ist das Gleiche. Genau. Bei dieser TikTok bekommst du irgendwie alle Sachen einfach runtergeladen als MP3s.
Ah, also, okay.
Ich glaube, das ist der Unterschied. oder? Ich weiß nicht, was bei dem anderen aus ist.
Keine Ahnung. Ich habe noch nie dieser benutzt. Ich habe nur, als ich auf der Webseite dann halt ein bisschen rumgeklickt habe und geschaut habe, was sonst noch so kaputt sein könnte, habe ich mir halt diese Subscription-Matrix angeschaut und habe ich gesehen, dieser, und da habe ich gedacht, ja, habe ich auch schon mal gehört, klick. Und dann so, ja. Feed not found. Und dann so, okay, warum nicht?
Aber es ging
wo,
mal.
Wo ist dieser? Von wo kommen die?
Von wo? Ach, du stellst USA, wieder Fragen. Oder? Also, pff. Ne, wieso Spotify ist schwedisch? Also.
Ja, und? Ach so, hier, okay. Headquarters Frankreich.
6 Standorte in Europa. Ja, 2, Frankreich aber die gegründet. Liegen direkt übereinander in den USA, einer in Mexiko. Ach nee, 2 mit Florida, also sind es dann wahrscheinlich 3 und einer in Südamerika.
Also hier für dieser steht
Malaysia noch einer.
Founded Paris, France. 2007, ja. 14 Jahre, ja.
Okay.
Interesting. Dieser ist ein French Online Music Streaming Service.
Dann könnte das schwierig werden, weil ich kann kein Französisch.
Hm, stimmt.
No. Ja,
nicht, deswegen werden wahrscheinlich auch nicht angeboten. Sie wollen nur lokalen Content.
ja.
Okay.
Dann wissen wir nicht. Kriegen wir bestimmt irgendwann raus.
Nächsten 10 Jahre werden wir auch dieser Dingsy fixen.
Ja. Sonst müsst ihr euch halt, ich meine, wir sind ein Podcast, holt euch den Feed und macht damit, was ihr wollt. Ich weiß auch nicht. Man kann den
wir publizieren auch RSS, also müsst ihr halt. Da müsst ihr halt durch. Gehen.
Genau.
Irgendwas wird schon klappen.
Gut, denn sind wir vorbei mit dem Thema, ne? Und können eigentlich kurz 2 Themen springen, weil wir haben weder einen Toten der Woche.
Ey,
noch
das
einen
geht
Untoten.
Nicht. Wir können nichts ja,
doch,
springen.
Doch,
geh jetzt da langsam da drauf. Ich
drücke
jetzt.
Gesagt.
Kontrol J. Ja,
Toter
der Woche sind wir jetzt. Haben wir Toten, haben wir einen Toten der Woche? Wir haben bestimmt
haben
irgendwer, der irgendwie gestorben
Nein.
ist. Oder es kann doch nicht fucking sein, dass wir niemanden
Keiner.
Haben, der Keiner.
Haben wir nicht.
Ist doch gut. Also, ja, gut. Wir haben ganz viele Corona-Tote, aber das irgendwie.
Das reicht,
nicht so
das,
gut.
Ist, das ist nicht so Lust. Das ist, nicht so gut,
das, ja. halt, das ist halt nicht gut, aber sonst ist doch schön, wenn mal niemand stirbt.
Ist nicht irgendwer gekauft worden oder sowas?
Bestimmt.
Auch ständig.
Haben wir einfach nicht mitbekommen.
Ja, alles klar. So seid ihr. Okay, jetzt das nächste.
Untote der Woche haben wir auch nicht.
Okay.
Wir können die erste Schlagzeile aus den News in die Untoten ziehen.
Ja, mach doch einfach mal was.
Das sind
Weil
Zombies.
Eigentlich sind
was?
Das Untote. Weil.
Okay.
Vielleicht nehmen wir das auch als Überleitung. Wir fangen jetzt einfach hier an und behaupten dann gleich, es wäre eine News gewesen. Habt ihr davon gehört, dass es jetzt so Nanoroboter gibt, die sich selbst vervielfältigen können?
Nee.
Das ist ganz schön krass.
Weil,
die können sich jetzt selbst reproduzieren. Vorher wurden die nach Bauplänen einer KI händisch aus Froschzellen zusammengebaut und das können sie jetzt auch selbst.
Will man das?
Wer ist sie?
Die
Roboter?
Die Nanobots, die Xenobots, also Bioroboter.
Also das
ja, okay.
ist so ein kleines Ding, was aus Froschzellen besteht und das kann
Baut
sich jetzt
selber
zusammenbauen.
Richtig.
Und dann kann es was tun?
Sich selber zusammenbauen. Das, ich meine, für die Tatsache reicht das erstmal. Das muss noch nichts anderes tun.
Ja, ich meine, das ist faszinierend, das. Aber dann hast du ein Ding, was ich selber bauen kann und dann?
Ja, warte ab. Das
sind
dann
wir alle
kommt
tot.
Ja noch.
Genau.
Das ist irgendwie ist die Schlagzeile an für sich ist irgendwie schon creepy.
Und demnächst hast du nur noch die Welt voller dieser Bioroboter und sie haben uns alle getötet.
Solange man die essen kann, ist glaube ich okay, oder?
Da hätten wir noch das Hungerproblem auf
Weiß
der Welt
ich nicht.
Gelöst. Ja.
Aber wie replizieren die sich? Die müssen ja trotzdem auch quasi irgendwas zu sich nehmen, um sich zu replizieren, oder
brauchen
machen die das durch?
Ja.
Die brauchen auch Froschzellen.
Ja.
Na gut, dann können wir damit maximal eine Froschpopulation auslöschen, würde ich sagen.
Insgesamt handelt es sich bei der Technologie um eine Technologie im Frühstadium und es gibt noch keinerlei praktische Anwendung. Das ist die gute.
Gibt es denn unpraktische Anwendungen?
Es geht eben um die Kombinatorik aus Molekularbiologie und künstlicher Intelligenz.
Und Man-Scientist-Tum oder so. Ja, okay. Nee, macht das verstehe ich.
Die Wissenschaftler versichern natürlich, dass man sich angesichts sich selbst reproduzierender Biomaschinen gar keine Sorgen machen muss.
Ist das so, amerikanische Wissenschaftler haben bestätigt, dass sie sich keine Sorgen machen müssen?
Die kleinen Roboter sind biologisch abbaubar und sicher im Labor verwahrt.
Mhm, genau.
Biologisch abbaubar, das ist ja praktisch.
Bis eins von diesen Dingern
escaped. Der Mensch
escaped.
Ist auch biologisch abbaubar und deswegen schafft das trotzdem, diesen Planeten zugrunde zu richten.
Ja, das ist ein guter Punkt.
Schwierig, ja.
Ja, okay, also das sind die Untoten für diese Woche. Ich finde, sich selbst reproduzierende Roboter qualifizieren für diese Kategorie.
Okay, nee, fair. Sind ja quasi, also sind sie tatsächlich untot? Also musste dafür quasi, haben die einen Frosch gegessen und werden dann quasi aus zu diesem
Frosch? Nee, aber der Frosch musste sterben, damit seine Herz und Zellen und so zur Verfügung stehen, um den Bioroboter zu replizieren.
Mhm. Aber der Rest ging dann nach Frankreich. Also. Nicht compliant, natürlich.
Da sind wir beim direkten Backward Referencing zu dieser. Gut, ja, schön.
So haben wir den Haken geschlagen.
Sehr gut. Schauen wir doch mal nach Schenkel vorne in die News.
Ja. Genau. Hier kontrolliert
ich
News.
Oh fuck, ja. Mhm.
Genau.
Okay. News sind wir jetzt.
News. Ich habe keinen Chapter-Marker, weil ich meinen Laptop auf Fedora 35 geupdatet habe und dann natürlich praktischerweise meinen Duet.sh für einen Chapter-Marker verloren habe. Ja. Und das jetzt vorher gedacht habe, das kannst du bestimmt kurz hinkrebeln, geht natürlich nicht. Aber sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden.
Okay.
Funktioniert irgendwie alles, hat wohl ein neues.
Bis auf den Chapter-Marker.
Das war natürlich einfach dumm von mir, das irgendwie nicht. Ich habe natürlich einfach System platt gemacht, neu installiert.
Na gut, mit nichts was wäre das nicht passiert.
Wie ich das halt immer so mache. Und da sind wir beim zweiten kleinen Mimimi. Es gibt noch kein Ansible 2.10 drauf.
Was?
Standard.
Okay.
Ja, also du kannst es bestimmt irgendwie gleich mal schauen. Du kannst es bestimmt irgendwie von Hand nachkrebeln, aber standardmäßig ist halt noch 2.9.27 drauf.
Und dann fängt man an zu weinen oder was? Du könntest auch nix Shell-P Ansible 2.10 nehmen, wenn du das brauchst. Ich muss die Überleitung vorbereiten. Das tut mir sehr leid.
Ich seh das alles mit Nix und so, aber dann bräuchte ich kein Ansible.
Du kannst auch Ansible aus Pip dir holen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen.
Natürlich kann ich, aber ich will, dass das.
Du willst lieber warten.
Ich will lieber weinen.
Ja,
genau.
Okay, gut, das kriegen wir.
Dann hat es ein neues GNOME, da habe ich ein bisschen rumgeklickt. Ich benutze ja normalerweise sonst dann i3. Tja, sieht ganz gut aus, funktioniert auch ganz gut für irgendwie so Multiscreen mit verschiedenen Auflösungen und so. Für die 3 Minuten, die ich das ausprobiert habe. Das Default-Audio-System ist das Pipewire. Wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen, dass wir jetzt hier Pipewire ausprobieren. Ja. Habe ich jetzt sozusagen gemacht. Ich habe dieses Pipewire Pulse Audio Bridge Dingsy. Und dann kannst du deinen normalen Pulse Audio, also dieses Pulse Audio Audio Control, Volume Control,
PA
Tool Dingsy.
Control, ja.
Genau, kannst du weiter benutzen und keine Ahnung, hat Audio abgespielt. Also kann ich jetzt nicht sehr viel mehr dazu sagen, aber es funktioniert wohl. Und dann für Ingo hier habe ich es wieder mal, weil es jetzt auch wieder Standard auf BudFS. Das heißt, ich habe jetzt hier tatsächlich wieder einen BudFS-Laptop.
Sehr gut. Wunderbar.
Und
mein Beileid.
Ja, funktioniert, aber.
Ja. Funktioniert. Hast du wenigstens automatische Snapshots eingestellt oder so? Oder stirbt dann BudFS direkt?
Nö.
Also, habe ich nicht eingestellt, aber ich glaube auch nicht, dass es direkt stirbt, wenn ich das tun würde.
Indirekt.
Das wäre jetzt tatsächlich mal wieder so eine Überlegung, wieder mal damit rumzuspielen. Ich habe das ja vor Jahren mal probiert mit irgendwie Snapshots und dann halt Snapshot-Backup-Replikation oder so. Müsste ich mir jetzt halt, das Problem ist, ich habe aktuell keinen Linux-Host mehr, wo ich das dagegen fahren könnte. Wäre tatsächlich mal wieder eine Überlegung wert. Mal zu schauen, wie das aktuell so ist.
Also im Chat wird gewarnt, Butterfest in Snapshot zu verwenden, weil man dann gerne out of memory.
Also,
ja, out of disk geht. Out of disk. Ja, einfach so, weil das ja, jetzt ja. dann halt voll ist, weil.
Das ist aber ein Butterfest-Feature, das kannst du auch ohne Snapshots. Okay, das habe ich wirklich gut. auch ohne Snapshots geschafft.
Ja,
das ist schon
aber
so.
Dann kann man ja einen USB-Stick nehmen, sich das ja, Volume genau. vergrößern und
genau.
aufräumen und dann den USB-Stick wieder rausnehmen.
Genau.
Tolle Idee.
Ja,
ja geht. Du sagst, es ist eine tolle Idee, aber das ist echt so, das ist der Workaround, den du dann machen musst.
Genau. Es ist nicht so, als hätte ich das nicht schon gemacht.
Echt wie so ein Barbar.
Ja, genau.
Zölle, echt. Oh, warte, hier, ich habe noch einen USB-Stick in meinem Schrank gefunden. Ich mache jetzt ein Butterfest Reparaturvolumen, weil ich meine Festplatte vorgelaufen habe, die ich nichts mehr machen kann.
Ja, weil das Fallsystem halt zu dumm ist, zu wissen, ja.
Ja, ich weiß nicht, wenn
Disk
das so, also wenn das quasi so weit ist, ja, dass du quasi keine RM mehr machen kannst, weil deine Festplatte voll ist,
ja, ja.
will ich mir Gedanken machen ums Fallsystem selbst.
Das ist schon nicht...
Just saying.
Schon gar nicht mal so gut.
Ich weiß aber nicht, ob das immer noch so ist. Also ich meine, sie entwickeln ja ein Butterfest auch immer weiter.
Mhm. Ja, aber in welche Richtung? In Self-Replicating wahrscheinlich, aber das ist halt nicht die richtige Richtung einfach.
Doch, mit Biomasse aus Fröschen.
Naja, du brauchst nur noch 3 Frösche und dann kannst du die an den USB-Stick anstecken und dann kannst du deinen Vater besser erweitern und dann kannst du die Dateien wieder löschen. Frösche müssen danach rausgenommen werden. Die mögen das nicht so gerne. Nee, toll. Nee, ist echt super. Also, Butterfest, beste Sache.
Ja, genau. Dann.
Na gut, also fairerweise muss man ja schon sagen, für so einen Laptop-Use-Case mit Single-Disk.
Ist es super.
Das Butterfest ist nicht so viel besser oder schlechter als irgendwie so ein ZFS.
Ja, also zumindest als ein Ext oder so, weil hast noch Snapshots.
Ja, stimmt. Besser als ein Ext ist allemal. Ja, wobei, dann läuft's voll.
Ja,
vielleicht. Ja. Vielleicht.
Wisst ja. Immer Leben am Limit, immer alles vollschreiben. Das ist halt problematisch, wenn man so normale Use Cases hat und einfach nicht seine Festplatte bis zum Ende vollschreibt. Aber ja.
gerade so auf dem Laptop kann das halt schon mal passieren, ne? Weil du hast halt irgendwie nur ein halbes Terabyte oder so und dann hast du mal irgendwie alle deine Ferienfotos auf dem Laptop oder so. Und
du musst mir nichts sagen.
Halt
ich habe noch 2 GB frei und die habe ich mir extra freigeschaufelt, damit die Sendung jetzt drauf passt.
Die Sache ist halt immer, Festplatten sind immer quasi so weit voll, dass du am Ende noch 2% Platz hast, egal wie groß die sind. Ja. Das ist einfach so.
Naturgesetz.
Ja.
2% wären ja okay. Es ist ja nur noch 1.
Ja.
So, wir waren bei Fedora 35 und aus Fedora 34 speist sich CentOS Stream. Also wir gehen quasi nochmal einen Schritt in die Vergangenheit. Und aus CentOS Stream wird ja dann irgendwann RHEL, also Red Hat Enterprise Linux. Und CentOS Stream ist jetzt sozusagen live, Stream 9. Und wie gesagt, daraus wird dann im Laufe des nächsten Jahres irgendwann RHEL 9 werden.
Toll.
Ja, ist jetzt auch frisch dabei. Ja.
Benutzt, hat jemand tatsächlich vor, CentOS Stream zu verwenden?
Das CERN wird es benutzen.
Hm.
Ja, also wir legen uns gerade so ein bisschen.
Schon ganz groß, ne?
Ja, wir legen uns gerade so ein bisschen mit denen an, weil wir wollen das nicht. ja, also da gibt's,
habt ihr genug Power?
Ja, ich meine, es sind schon einer der größeren Institute, aber eben
CERN immer noch Gewinner.
Ja, nee, genau. Also gegen CERN kommst du schon nicht an. Die sind halt einfach so viel mehr Entwickler und so viel mehr Leute. Das ist schon einfach ein krasser Unterschied. Genau, da wird wahrscheinlich auf CentOS Stream größtenteils gesetzt. Also neben anderen Sachen, die uns auch nicht so gefallen, gucken wir mal. Deswegen gehen wir jetzt erstmal auf Alma Linux. Schauen wir mal, wie sich das nächstes Jahr entwickelt. Ja, aber trotzdem werden wir wahrscheinlich CentOS Stream 9 beobachten. Und weil das halt zu meiner Arbeit gehört, ja, genau, ist das.
Argwöhnisch beobachten.
Muss ich das leider argwöhnisch beobachten, was da passiert. Und wahrscheinlich auch die ein oder andere CentOS Stream 9 Maschine dann mal verwenden. Während ich mit Fedora sonst überhaupt gar keine Berührungspunkte mehr habe. CentOS, was dann ja jetzt, wie gesagt, aus Fedora 34 so rauskommt. Muss ich dann schon mir anschauen. Darf ich mir anschauen. Mhm. Freue ich mich drauf, das anzuschauen. Keine Ahnung. Ja.
So, kommen wir zu einen anderen tollen Sachen, nehme ich jetzt als nächstes. NixOS in der Version 21.11 ist erschienen. Das heißt quasi, das nächste Major Release ist da. Und es hat so viele wunderbare Sachen. Eins von den, also warum ich quasi einen relativ schnellen Wechsel gemacht habe, ist, weil ich, wie heißt dieses, quasi so einen Service ausprobieren wollte, der Media, weiß nicht, irgendwie so ein Media Streaming Service, der jetzt quasi mit reingekommen ist. Warte,
Pipewire. Auch Pipewire oder was?
Ist quasi so ein Webservice einfach, der, wo jemand quasi einen Service draus gestrickt hat, den man jetzt quasi einfach enablen kann, so wie diese ganzen anderen wunderbaren Service, aber was waren das gerade noch? Music, und zwar warte, wo war das hier? Ich finde es jetzt gerade nicht. Ist auch nur eins von den kleineren Sachen, also die größten Sachen, was steht hier in den Highlights? Steht drin, was haben wir für wunderbare Highlights? IP-Tablets benutzt jetzt NF-Tablets als Backend.
Ja, ja.
Neues Python mit Python 3.9. Irgendwelche Tools geupdatet, SystemD, neueste Version. Und da war irgendwas, das jetzt GNOME Version 41 und irgendwas benutzt jetzt im Hintergrund auch dieses, neue Nicht-X-Ding.
Gott. Wayland?
Wayland. Genau, und zwar KDE Plasma hat jetzt quasi als Hintergrund auch Wayland. Und so sind quasi viele Sachen dazugekommen. Viel ist auch in der Konfiguration passiert. Ein paar mehr Constraints, dass jetzt dass quasi User-Konfigurationen und sowas sauberer sind und entsprechend dann auch sicherer werden, wenn man dort explizit angibt, welche Gruppen, die den Usern tatsächlich zugeordnet sind und so. Das ist quasi dazugekommen und prinzipiell alles so ja ziemlich viel cooler geworden, ohne dass jetzt viel kaputt gegangen ist. Konfigurationen hat sich auch an anderen Stellen geändert, dass jetzt quasi sauberer konfiguriert wird, nicht alles mit extra Config, wo irgendwas reingeleitet wird, sondern es sind echte Attribute, die man dann halt, die sich dann auch gut merchen lassen. Genau. Das ist auf jeden Fall viel cooles Zeug dazu gekommen. Kann man mal wieder NixOS ausprobieren, wenn man es bis heute noch nicht gemacht hat. Das war wieder ein Grund.
So, und jetzt im Gegensatz zu, ich muss mal meinen Laptop neu zu installieren, weil irgendwie Fedora lässt sich ja nicht so gut updaten.
Das stimmt, glaube ich, gar nicht. Es lässt sich, glaube ich, ziemlich, also Fedora ist eins dieser Linux-Dinge, die haben auch immer so ein Updater und so. Ja. Ich mache das einfach nicht.
Okay. Ich mache das einfach nicht, das weil du Angst so ein, hast oder was?
Nee, das ist mehr so ein religiöses Problem oder so. Also
hast du Angst vor deinem Home-Verzeichnis oder was?
Nee, aber ich find das gut, wenn das alles mal weg ist. Und der ganze Scheiß, das ist für mich wie aufräumen. Ich werf einfach den ganzen Scheiß mal weg.
Aber dann hast du ja auch den ganzen Scheiß nicht mehr.
Du hast vor allem die ganze Arbeit, den restlichen Scheiß wieder hinzumachen. Also dieses den ganzen Scheiß mal wegschmeißen, da bin ich ja voll bei dir. Aber wenn ich dran denke, dass ich dann wieder 2 Tage damit beschäftigt bin, mindestens, wenn ich es am Stück mache, ansonsten die ganze Zeit immer wieder, mein System wieder einzurichten. Nö.
Ja, aber für das habe ich ja mein Ansible.
In der Version 2.10? Oh nee, warte.
Das ist ein kleines Feature aus 2.10, das ich halt irgendwie gerne hätte für ein Problem, was ich habe. Aber sonst, dann investiere ich jedes Mal vielleicht so ein, weiß ich nicht, eine Stunde, zwei und dann habe ich meinen Laptop wieder dabei und habe mein Ansible wieder ein bisschen gepflegt und so. Funktioniert gut für mich. Also
klar.
Müsst ihr nicht unbedingt tun, aber also für mich funktioniert es halt.
Ja, also das, ich finde da den Ansatz von NixOS schon besser, dass man quasi Konfiguration, das komplette System beschreibt und dass in der Konfiguration quasi es ein Parameter wird, welches Release du verwendest und dann wechselst das, du quasi.
Ja, dafür ist halt ganz viel anderes Zeug kreblich. Also
genau, also was musst du jetzt machen zum Updaten bei NixOS? Was musst
du machen? Ich habe mein Channel geupdatet und die Konfiguration gerade gezogen, wo ich schon drüber geredet habe, dass da ein paar Constraints gibt für Nutzer, dass die Gruppen zugehörig sein müssen. Also wenn man quasi so einen Service-User erzeugt, dann muss man jetzt explizit sagen, dass der einer bestimmten Gruppe zugehört und ansonsten wäre es quasi immer No-Group und No-Group ist quasi dieser unsichere Zustand, weil ja quasi alle Service-User der No-Group sonst zugehörig sind, die ja tatsächlich eine echte Gruppe ist. Und da musste ich ein paar Sachen anpassen. Und sonst habe ich quasi, hat sich die, was war das noch, Mosquito-Konfiguration geändert, ist jetzt mehr an Upstream dran. Da musste ich was tun und ja, das war's, glaube ich, so. Aber das sind halt alles Sachen, wo ich nicht von einem Clean Slate ausgehe, sondern immer quasi das, was ich habe, auf jeden Fall auch weiter haben möchte. Und mit NixOS hast du quasi die Möglichkeit, auszuprobieren, ob dein System funktioniert danach. Also du kannst es quasi vorbauen. Und sobald alles sauber funktioniert, kannst du den eigentlichen Switch machen. Und wenn da nichts mehr funktioniert, dann kannst du immer sagen, okay, dann halt nicht, dann nehme ich wieder das davor. Jetzt kannst du ein Rollback machen. Und ja, die Funktionalität ist schon cool. Genau. Das war, was ich machen musste. Genau, der Service, den ich haben wollte, war ein Navidrome übrigens. Das ist so wie weiß nicht, es gibt da
wie da? Jellyfin, ja. Plex.
Ja, genau, sowas in die Richtung. Mhm. Da gibt es quasi so ein, wie heißt denn dieser Conscious Service da? Sub-Dings.
Was? Wovon redest du?
Da gibt es dieses eine Protokoll, was quasi diese ganzen Clients dann ansprechen können. Die Sub.
Keine Ahnung.
Ich krieg's nicht zusammen. Nee. Auf jeden Fall, Navidrome wollte ich ausprobieren. Wie gesagt, gab es eine Konfiguration, wo man sagen kann, enable, und dann macht er quasi die ganze Magie. Und das fand ich cool. Und funktioniert jetzt auch. Also ich habe damit tatsächlich auch einen anderen Service abgelöst, den ich davor am Laufen hatte. Navidrome funktioniert da ein bisschen besser.
Subsonic API.
Ja, genau, Subsonic, ja.
Steht Namen. Hier auf der Webseite.
Ja, genau.
Also ist eher für Musik, ja, für
genau,
also nicht für Musik. Videos, ja. Also die anderen Sachen machen auch Videos, also Jellyfin oder sowas. Plex ist eher für Video oder Video und Audio, kannst du beides darüber streamen und das hier ist eher jetzt was nur für Audio, Navidrome.
Mhm. Okay. Genau, das war jetzt quasi nur Audio, aber ich hatte davor, was hatte ich davor am Laufen? Lass mich mal kurz nachschauen.
MTP oder sowas.
Wie hieß denn das Ding? Weiß ich jetzt auch gerade nicht. Es war irgendein anderer komischer Service, aber der hat nicht so gut funktioniert und Navidrome war ein ziemlich gutes Drop-In-Replacement an der Stelle.
Nee, kannte ich bisher auch noch nicht, aber ich bin auch nicht so der Musikverwalter.
Ich wollte auch nicht Musik verwalten, sondern ich wollte die quasi nur, dass man quasi das relativ leicht streamen kann und dass er die, ja, halt diese Bilder runterlädt dafür halt. Das
Cover Images,
genau. Und das hat gut funktioniert. Das war ganz cool.
Okay, könnt ihr euch mal angucken. Gibt's garantiert auch nicht nur für NixOS, sondern auch kann man sich bestimmt auch
so. Nee, das kann man über alles immer installieren. Ja. Aber bei NixOS war es halt, das hat es mir halt sehr einfach gemacht, das mal auszuprobieren.
Ja.
Und so hat man das
auch
für viele Services. Wenn man sagt, ich hätte gerne ein Bitwarden bei mir im Laufen, dann macht es dir NixOS halt echt einfach. Ja? Dann sagst du quasi, okay, ich hätte gerne das. Und dann noch ein Nginx davor, der diesen TLS-Quatsch macht. Dann sagst du, enable ACME. Und dann hast du quasi einen Server, der ein echtes Zertifikat hat. Und das über halt wenige Zeilen Konfiguration und nicht so viel rumgefrickel.
Musst du nicht deine eigenen Ansible-Skripte schreiben, sondern kannst es direkt so machen. Genau.
Ja. Also das Ding ist, bei Ansible habe ich auch immer, ich habe auch immer ein bisschen Angst, wenn ich die ausführe. Wir haben auf Arbeit Ansible-Skripte und das ist nie so, ah ja, kann ich die jetzt ausführen? Na klar, kann ich die nochmal ausführen. So, sondern so, keine Ahnung, da waren jetzt schon ein paar Sachen drin, aber wenn ich das jetzt, ich habe ja auch was an dem Host geändert und so. Nee, lieber neu installieren und dann nochmal die Ansible-Skripte ausführen, bevor irgendwas kaputt geht.
Du musst
und halt, die Angst habe ich halt nicht.
Ja, die Leute müssen da Arbeit reingesteckt haben, damit die Achtung, ganz tolles Fremdwort, idempotent sind.
Ja, genau. Und ja. Wenn man der selbst ist, dann kommen quasi schnell dieses
Gefühl.
Dann ist
das definitiv nicht so.
Das ist das, was man es eigentlich nicht gemacht hat, ja. Und wenn man es von jemand anders benutzt, dann geht man erstmal davon aus, aber dann wird man enttäuscht. Und beide Sachen sind quasi nicht optimal. Und deswegen finde ich dort für meine Konfiguration, für das, was ich mache, finde ich nicht so, ist einfach cooler, ja, sauberer zu verwenden. Aber jetzt genug Werbung gemacht. Wir haben bestimmt noch andere Themen, über die wir reden können. Oder?
Ja, durch. Immer.
So, ich finde, das, was du vorher angeschnitten hast, mit dem Navidrom, das ist eigentlich mein Thema wert. Vielleicht nicht diese Sendung, aber wenn da mal ein paar Sachen zusammensuchen, um nochmal darüber zu sprechen, warum es immer noch wert ist, eine eigene MP3-Sammlung zu haben und damit was anzufangen.
Ja. Mhm. Also, können wir auf jeden Fall mal drüber reden.
Wie? Benutze nicht einfach dieser Spotify, Amazon, Blafu und Co. Napster.
Napster?
Napster gibt es immer noch, ja.
Genau. Aber muss man da auch Geld bezahlen, ja, dass man keine Werbung hat? Oder ist,
ja,
ist das jetzt gerade? Nee, oder muss man einfach so dafür Geld bezahlen? Das weiß man ja immer nicht so genau.
Immer Geld bezahlen.
Kostet Millions of Song.
Also du machst es dir halt selber. Know.
Mhm. Okay, verstanden. Ja, nee, können wir auf jeden Fall mal drüber reden.
Genau, dann haben wir eigene Fotoverwaltung, eigene Audioverwaltung, eigene Videoverwaltung, alles schon mal besprochen.
Also eben alles selber machen.
Ja, ganz ja, also mit Fotoverwaltung bin ich auf jeden Fall mit PhotoPrism sehr zufrieden.
Nach wie vor ein cooles
immer
Projekt.
Später. Ja. Es funktioniert, es macht immer noch das Richtige, es macht immer noch die Synchronisation, es macht immer noch das quasi das Einsortieren in lustige Kategorien, wo er meint, dass es total sinnvoll, dass es jetzt wie eine Schildkröte ist. Aber nee, das finde ich cool. Also PhotoPrism auf jeden Fall immer noch von mir plus eins und auch immer noch in der Verwendung. Das ist ja immer so eine Sache. Oft hört man ja auf mit irgendwelchen Sachen, wenn man die mal ausprobiert hat, denkt man so, okay, ist fertig jetzt. Aber das ist immer noch cool.
Ja. Da gut, ich bin noch nicht dazu gekommen, mir das richtig anzugucken und auch mal zu installieren, wenn dann, aber ich mache so wenig Fotos, wenn ich mache die nicht für mich selber.
Nee, ich habe das auch bei mir quasi nur die Synchronisation zu diesem PhotoPrism drin und alles, was ich mit meinem Handy aufnehme, das macht er halt dorthin und dann sind die alle dort und dann quasi von meiner Frau auch noch und dann habe ich alle Fotos wenigstens an einem Platz und dann kann man da sortieren oder nicht,
ja,
was man halt möchte.
Ja.
Und das ist cool und das funktioniert.
Genau.
Also deswegen, das kann ich euch empfehlen.
Genau, das war auch irgendwie Open Source, ne? Wir hatten das.
Die ja, genau.
Entwickler haben das sogar gemerkt, dass wir darüber geredet haben.
Ja. Also von
daher.
Schön.
Ja. Kommen wir wieder in die Cloud oder aus der Cloud in die Cloud, Nextcloud. Die haben eine Kartellbeschwerde gegen Microsoft eingereicht. Wegen diesem ganzen Office 365 und Teams und Verbandlung mit Windows.
Mhm.
Genau. Ja. Haben sie gemacht.
Mhm. Und haben sie gewonnen?
Ja, also vielleicht noch kurz, warum? Also warum haben sie das eingereicht? Mit welcher Argumentation?
Genau, das habe ich ja gerade gesagt. Also weil Microsoft.
Ja, das war so kurz.
Ja, weil Microsoft Office 365, OneDrive, Teams in ihr Windows halt einbaut, bewirbt. Ja, ich glaube, du kannst ja, weiß ich nicht, OneDrive oder so, das hast du automatisch, ne? Ich weiß gar nicht. Du musst es dann schon aktiv loswerden wollen.
Ja.
Und Office, was weiß ich, ist vielleicht vorinstalliert, hast du irgendwelche Gratismonate bei Office 365. Das ist eine doofe Geschichte, weil du dann natürlich als Mitbewerber, der etwas Ähnliches anbietet, keine Möglichkeit hast, da Fuß in die Tür zu fassen, wenn halt alle schon gleich mit ihrem Betriebssystem irgendwie alle Lösungen dabei haben und sich dann halt gar nicht mehr umgucken, sondern einfach das nehmen, was vorinstalliert ist. Und wenn es dann noch nicht mal viel kostet, was weiß ich, und auch so Microsoft 365 mit OneDrive und alles für die Familie kostet auch nicht so viel. Das ist ja nur richtig arschteuer, wenn du es im Unternehmen verwenden willst. So für Privatpersonen höre ich immer wieder, oh, ich habe da aber irgendwie alles dabei und für irgendwie, keine Ahnung, 70, 80, 90, 100 Euro im Jahr ist da irgendwie alles dabei und da muss ich mich nicht drum kümmern, das ist alles fertig und Office brauche ich das sowieso und ich sage, ja, nee, das ist trotzdem doof. Nimm was anderes. Aber ja, da also ist gerade...
ist wirklich so. Ja. Quasi die Preise sind schon echt für Familie und so sind schon sehr, sehr günstig.
Und das Krasse ist auch einfach dieser Gewöhnungseffekt. Also die Leute zu LibreOffice zu bringen, das sind so Nuancen, die unterschiedlich sind. Gerade bei den meisten Leuten, sind wir ehrlich, nutzen wirklich wenig Features. Und trotzdem, dieses ein bisschen anders aussehen, reicht aus, um die Leute abzuschrecken. Das ist heftig. Ich finde es krass.
Jedenfalls sagt Nextcloud, Microsoft macht es den Wettbewerbern schwer und ist da jetzt geht dagegen vor. Und dann habe ich gerade auch noch gelesen, dass sich auch die Briten für diese Argumentation interessieren. Also auch die sind irgendwie die Competition and Markets Authority ist wohl auch dabei, sich das Ganze anzugucken. Auch wegen Nextcloud. Und ich meine, da Microsoft ja solche Sachen schon öfter durchgezogen hat, Internet Explorer, Netscape, die Geschichte. Die Älteren unter uns werden sich erinnern.
War da nicht auch gerade wieder was mit dem Internet Explorer, der irgendwie im Chrome so ein Pop-up gemacht hat und gesagt hat, ich irgendwie so 2008 oder so, dass du noch Chrome benutzt, wirst du nicht mal
Bei der Internet Explorer
Edge Browser benutzen oder so, ja.
Edge Browser benutzen? Ja. Ja, genau, das ist halt das Lustige daran, das ist halt auch ein Chrome.
Ja, aber trotzdem will Microsoft, dass so der lieber den Chrome, den Edge benutzt, weil da haben sie ja auch noch irgendwelche Integrationen und
irgendwelche Geldmache-Integrationen, ja.
Genau. Wollt ja nicht, dass du Google benutzt, sondern dass du Bing zum Suchen verwendest und schieß mich tot. Also da machen die ja schon auch noch Geld drüber. Und da machen sie es schon, es wurde ja auch wieder neu installiert, also der Internet Explorer wurde ja dann irgendwie runtergeschmissen und Edge installiert und dann war immer, ja, willst du mich nicht ausprobieren? Hier, mich, hallo. Egal, ob du schon einen anderen Browser drauf hattest. Nee, ich hier, hinten in der Ecke, nimm mich doch. Und das
danke,
funktioniert
nein,
halt.
Danke.
Doch, es funktioniert bei genug Leuten. Also so viele Leute, wie ich das in letzter Zeit wieder sehe auf Arbeit, ja, die nehmen jetzt ganz logisch den Edge. Hä?
Die Sache ist halt auch echt, ich habe das, wir haben es bei uns auch auf der Arbeit und dann aus Versehen drückt man da irgendwo mal quasi auf den Falschen und dann erscheint er direkt für immer in deiner Bar an der Seite oder unten. Ja, und das ist so nervig und du kriegst es nicht weg, es kommt immer wieder. Einfach so ein Arschloch-Move. Echt.
Krass. Ja. Also gucken wir mal, was die EU und die Briten dann dazu sagen, vielleicht gibt es ja dann Strafen oder auch wieder
so. 2,50 eine Portokasse oder was?
Ja, also so, die Strafen waren gar nicht so billig, die Microsoft und auch andere Unternehmen. Also ich meine, Google ist ja auch Verbindbandlung mit der Suche und Android und so. Da gibt es schon dann immer Strafen, die im Milliardenbereich liegen. Aber ich meine, auch das steckt Microsoft natürlich weg. Noch stärker ist es dann so. Aber da muss man es halt richtig machen und nicht wie die EU das irgendwann mal gemacht hat, wo sie dann den Media Player rausnehmen mussten und eine extra Version auf den Markt bringen mussten, aber das halt dann so designt war, dass sie die zwar anbieten mussten, aber keiner wusste, dass es die gibt. Ja, diese minus N oder plus N oder nur N oder so Microsoft-Versionen, die dann halt kein Media Player drin hatten. Wenn, dann muss man halt auch sagen, nö, dann muss auf jede Microsoft-Version muss halt erstmal ohne Edge kommen oder muss ohne Cloud kommen und dann muss der User sich erstmal überlegen, welche Cloud-Office-Lösung er dann haben möchte. Muss sich also aktiv damit auseinandersetzen und kann sich dann für eine entscheiden. Und eben nicht, dass das Betriebssystem das vorgibt. Und sind wir ehrlich, die meisten Leute wollen sich nicht damit beschäftigen, die nehmen halt das, was dabei ist. Deswegen, ja, wenn sie sich einen neuen Rechner kaufen, da ist Windows dabei, dann nehmen sie das halt, weil es ist halt dabei. Ja. Von dem her gucken wir mal, was da rauskommt. Aber das ist ein Prozess, der wird wieder lange dauern. Da mühlen die malen Mühlen langsam. Na, gucken wir mal. Gut. OpenSSL.
OpenSSL. Könnt ihr euch bewerben?
Okay.
Die suchen Leute.
Suchen sie einen für den nächsten Heartbleed, oder?
Mhm. Hire 2 full-time positions, Entwickler und Manager. Und das Schöne ist, dann gibt es da halt irgendwie Responsibilities und Duties, also was du so machen musst. Deine Qualifikation und Experiences. Und damit du Entwickler werden kannst, OpenSSL-Developer, ist es von Vorteil, aber nicht required, dass du Kryptographie verstehst.
Toll.
Ja,
also, praktisch. Oder an ability to write secure code. Es wäre halt schön, aber es ist halt optional, genau. Ist ein
nice to have.
Ist ein nice to have.
Ja, die sind wenigstens ehrlich, ja. Nicht so, genau. Ja, du musst mindestens irgendwie 20 Jahre Berufserfahrung haben, aber ja. Du darfst gerade 25 Jahre alt sein.
Und die Sache ist halt, dann finden sie halt niemanden, ne? Also,
ja, genau.
Wenn du sagst, du musst schon irgendwie Kryptographie studiert haben, um jetzt bei uns anzufangen, dann werden sie halt leider keinen finden. Und von dem her.
Ja, die Sache ist ja quasi, eigentlich wissen ja alle, dass diese ganzen Anforderungen immer Bullshit sind. Also, wenn du dich bei einer normalen Firma bewirbst. Aber die sind halt ehrlich, ja. Also von OpenSSL, sie haben quasi nichts zu verbergen, weil sie genau wissen, wonach sie oder was sie brauchen.
Mhm. Ja. Aber es ist schon so, ich hätte mir jetzt schon so vorgestellt, wenn du. Ja gut, darum ist OpenSSL halt auch wie OpenSSL ist, weil halt es halt ein nice to have, dass du irgendwie Kryptographie verstehst oder irgendwie sicheren Code schreiben kannst. Das halt.
Also die Hoffnung bleibt natürlich, dass das den Leuten dann schon beigebracht wird oder sie es im Job lernen. Also das jetzt stelle ich jetzt mal so dahin. Ja, mag
wie viele Entwickler haben sie denn bei OpenSSL gerade?
Du fragst Dinge, keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Weil wenn es da quasi, wenn du der Einzige bist und es dir selber beim Job beibringen musst, wird das auf jeden Fall erhöhte Schwierigkeitsgrad wieder.
Ah, ich glaube, die werden schon mehr als einen Entwickler haben, aber halt. Ja. Ist halt nicht unbedingt vertrauenserweckend, wenn sie sagen, so ja, wäre cool, aber ist uns nicht so wichtig. Gerade so. Also ich meine, die anderen Dinge sind schon so Dinge, wo ich sage, so ja, kannst auch irgendwie ja, eben irgendwie Learning on the Job und so. Ist irgendwie so Git oder Perl oder irgendwie, dass du halt irgendwie halt schon mal gegen Android, iOS, macOS oder Windows entwickelt hast. Da irgendwie Basic System Administration for Linux and TLS Concepts. Das ist irgendwie schon so alles so. Das sind für mich schon auch so nice to haves, aber irgendwie so ein bisschen ein Understanding für Cryptography und die Ability, sicheren Code zu schreiben, würde ich jetzt schon eher so als Must-Have und nicht als Nice-to-Have.
Das kommt drauf an, wie gut ihr Training ist. Also das Interesse muss da sein und das werden sie, denke ich, in dem Prozess auch abfragen vorher, dass sie da eben nicht so völlig desinteressierte Leute, die nur Geld verdienen wollen, haben. Wenn das Interesse da ist und das Training gut ist, dann brauchst du da überschaubar Vorerfahrung. Also das muss halt, eine gewisse Vorbildung muss da sein, muss irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit dem Job zurechtkommen können. Aber wenn du dann ein gutes Training aufsetzt und gute Review-Prozesse hast, dann kannst du doch jeden einarbeiten. Und letztendlich, so wie der Markt aussieht, da hat ihr eben schon recht, muss man das so machen, weil man die Wunschkandidaten gibt es nicht mehr.
Ja. Wir hätten wahrscheinlich schon gerne jemanden, der quasi auch schon ein Contributor bei OpenSSL ist, aber die werden wahrscheinlich auch irgendwo gebunden sein. Und,
ja, bei LibreSSL.
Zum Beispiel. Genau. Genau, das ist halt immer ein bisschen das Problem. Ja. So, haben wir noch was da?
Immer.
Was ist das? Sonos.
Sonos? Ah, Genau.
Was ist das?
Also in Android.
Warum lachst 12? Du so?
Ja. Hm. Ist eigentlich ein bisschen traurig.
Okay.
Android 12 hat dieses, du hast, wenn du so ein Cast auf den Fernseher machst oder so, dann konntest du eigentlich über dein Handy dann direkt das Volume des Fernsehers.
Die Lautstärke einstellen.
Die Lautstärke, genau. Kannst du Lautstärke einstellen direkt übers Handy, weil du hast ja dein Handy mit dem Fernseher verbunden und spielst dann Video ab über YouTube oder über sonst irgendeine Video-Streaming, was weiß ich. Und dann wirst du ja irgendwie auch die Lautstärke direkt vielleicht am Handy verändern. Und aktuell geht das mit Android 12 geht das irgendwie nicht mehr. Und es war schon in der Beta 3 oder so draußen und dann dachte man zuerst vielleicht so Bug oder so. Stellt sich raus, die Sonos-Leute haben halt irgendwie aktuell einen Lawsuit gegen Google, wo sie vermutlich irgendwie angeführt haben, wir haben aber ein Patent für über Handy Lautstärke von elektronischem Gerät verändern. Hm. Weil das halt so eine unique Idee.
Ja,
voll krass. So unique.
Müssen wir natürlich schützen und darum mussten sie das ausbauen und sie arbeiten aktuell an einem Workaround.
Ja, das
ist schon so. Ja, so Patente sind ja schön und gut, aber manchmal.
Patente auf Software sind Unsinn. Das ist einfach das Problem. Patente auf Software, so großer Quatsch. Das ist einfach, damit patentiert man Konzepte und Geschäftsprozesse und wenn wir die patentierbar haben, dann können wir diese ganze, wir wollen keine Monopol haben, Geschisse gleich als Feigenblatt wieder wegschmeißen.
Es ist eigentlich traurig.
Die Diskussion führen wir in Europa eigentlich seit Anfang der 2000er, wo wir angefangen haben, über Softwarepatente zu diskutieren. Und das Patentamt München vergibt fröhlich Patente, die nicht durchsetzbar sind, weil es keine Rechtsgrundlage dafür gibt. Und deswegen glaubt die Hälfte der Branche, glaubt, es gibt Softwarepatente und man kann ja alles zum Patent anmelden. Und die andere Hälfte weiß, dass es nicht so ist und macht es trotzdem, weil wenn dann ja doch mal es irgendwann durchsetzbar ist, will man ja nicht hinten anstehen. Es ist ganz viel Absurdität, die da unterwegs ist.
Genau, aber das gilt nur für in Europa. In Amerika kann man es machen und es wird gemacht und es wird halt leider auch durchgesetzt.
Ja.
Genau, es ist halt
nicht gut.
Kann man so
sagen.
Ja.
Bisschen dumm.
Ja, nö, ich meine, für den, der Geld verdienen will, ist es nicht dumm. Funktioniert auch.
Ja, man kann sich schon aber trotzdem überlegen, wie will ich denn Geld verdienen? Also Geld verdienen um jeden Preis ist ja, naja.
Ja, wie gesagt, also wie du gesagt hast, kann man sich überlegen.
Ja.
Ja. Gut. Also das, denke ich, ein großes Problem, wenn man nach das quasi Geld verdienen vorne steht. Ganz viele.
Ja, ist bei Unternehmen, bei vielen Unternehmen halt so.
Ja.
Mhm. Gut, ich habe meinen Tab verloren, wo ich den Sendeplan habe. Was ist als nächstes?
Irgendwas mit Open Source und Koalitionsvertrag.
Ah,
stimmt, ihr habt Leute gewählt, ne?
Wir haben Leute gewählt und wir haben.
Aber ist schon lange her, oder?
Ja, aber die haben sich jetzt durchgerungen, eine Regierung bilden zu wollen.
Genau, toll. Haben jetzt auch alle Ja gesagt. Wir wissen jetzt, dass Lauterbach Gesundheitsminister wird. Das war die Überraschung des Tages, dass es tatsächlich dazu kommt. Und es steht in diesem Koalitionsvertrag auch was von Open Source. Ich glaube, im letzten stand gar nichts von Open Source drin. Von dem her ist es diesmal schon ein Fortschritt, dass das überhaupt erwähnt wurde. Mhm. Es steht auch, aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade diese News nicht vor meinen Augen. Es steht auch irgendwas drin mit, lass mich das kurz suchen, Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt. Die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Also ich meine, in der Regel, ja, heißt da ist natürlich schon mal wieder eine schöne Einschränkung, die sich da gelassen haben. Aber wir haben ja auch schon öfter über dieses Public Money, Public Code Konzept gesprochen und das gefordert. Und demzufolge können wir froh sein, dass das jetzt mit diesem Satz da zumindest drinsteht. Und dann müssen wir halt gucken, dass das auch so umgesetzt wird und dann von, ja, wenn dann irgendwann öffentliches Geld für Software ausgegeben wird, dann eben auch Open Source dabei rauskommt. Ja, das ist doch schon
sie
mal super.
Vor allem sich auch damit auseinandersetzen, was für Lizenzen sie da benutzen und sie nicht irgendwie über den Tisch ziehen lassen. Mhm.
Ja, also den Teil finden wir schon mal gut. Open Data ist wohl auch enthalten, aber nicht so weitgehend, wie das gerne gehabt worden wäre. Also beschränken wir uns jetzt mal auf den Win bei Open Source. Ja, weil sonst hatten wir auch noch ein paar Sachen. Ich meine, Hackback ist soll nicht kommen und solche Geschichten. Also es waren schon ein paar Sachen, die einen fröhlich stimmen können. Das ist in dieser Koalition ein bisschen mehr in die richtige Richtung geht, als bei der vorherigen. Wie sich das im Endeffekt dann umsetzen wird, das müssen wir natürlich kritisch wie immer begleiten. Aber es sind schon ein paar gute Grundsteine, sind schon drin.
Aufbruch, es steht viel auf Aufbruch. Hoffen wir mal, dass sie länger als 4 Jahre durchhalten, oder? Weil ich glaube, 4 Jahre reichen für das nicht, was sie davor haben.
Ja, ja, ja. Ja. Klar. Aber ja, wir müssen einfach gucken. Ich bin auf jeden Fall, sagen wir so, ein bisschen optimistischer als bei der letzten Regierung, dass da ein bisschen was bei rauskommt. Ah, man muss halt bloß bei der FDP natürlich aufpassen, dass die nicht irgendwie Microsoft in die Arme fällt oder so ein Scheiß. Das, ja. Ja, nee, wir kriegen die Woche noch eine neue Regierung, genau. Das ist so.
Toll.
Verrückt. Wird.
Was?
Ja, cool. Ja. Nee, es hat noch funktioniert. Wäre ich blöd gewesen, hätten wir das jetzt nicht gehabt.
Aber ja, dann hätte Angie noch ein bisschen weitergemacht.
Was würde passieren? Müsst ihr nochmal wählen? Nee, oder?
Nochmal wählen.
Nee. Ja. Also es kommt, nee? Nein, es kommt drauf an.
Ja, aber wenn sie sich jetzt.
Also wenn sich nochmal eine Regierung versucht würde zu bilden, dann.
Ja, also die Macht sozusagen liegt dann beim Bundespräsidenten, der kann entscheiden, so was so ein bisschen passiert. Ich meine, ganz zur Not muss natürlich das Parlament aufgelöst werden und Neuwahlen, aber ja, das ist nicht also es gibt keine Frist, es gibt ja bei manchen Landesparlamenten gibt es ja zum Beispiel eine Frist, es muss nach so und so Zeit vergangen dann ein neuer Landeschef gewählt werden. Wenn das nicht passiert, gibt es halt Neuwahlen. Sowas ist auf Bundesebene nicht vorgesehen. Also sonst, so lange bleibt halt Angie, würde sie bleiben. Aber ja.
Das heißt, wir haben noch eine Chance, dass sie für immer quasi unsere Bundeskanzlerin bleibt, oder was?
Glaube nicht.
Und sie hat einfach immer dafür Sorgen, dass sich keine neue Regierung bildet.
Sie hat ja jetzt auch nur um ein paar Tage diesen Allzeitrekord verpasst. Ich glaube, nächste Woche, wenn sie noch bis nächste Woche durchgehalten hätte, wäre sie die längste Regierungschefin Deutschlands gewesen. So hat Kohl.
Aber ist
Kohl
sie doch noch, oder?
Nee, also. Kohl hat ein paar Tage mehr geschafft.
Nee, also ist jetzt wirklich vorbei, also ist sie jetzt quasi nicht mehr.
Sie dann ist ab Mittwoch nicht mehr. Genau.
Ach.
Ja. Das ist so gut wie sicher. Die unterschreiben das morgen alle und dann wird gewählt am Mittwoch wahrscheinlich, ne? Ja.
Genau.
Nee, also das ist gut so wie sicher, genau. Und hätte sie bis nächste Woche irgendwie so noch durchgehalten, dann hätte sie irgendeinen Rekord gebrochen. Aber mein Gott.
Damit kann sie ja auch nichts kaufen.
Nee. Ich glaube, die ist froh.
Das muss
die ist, glaube ich, froh, da jetzt endlich dann raus zu sein. Gut, dann kommen wir zu den Themen. Control-Dixie.
Oh, muss ich was rücken?
Ja. Habt ihr was zum Black Friday gekauft? War irgendwie, musstet ihr irgendein Geld loswerden?
Nee. Das ist echt, das wird quasi jedes Jahr einfach nur enttäuschen. So.
Immer mehr Pseudo-Angebote, die keine sind.
Immer mehr Pseudo-Angebote oder quasi Preise, die vor diesen Wochen quasi hochgehen, um danach dann aus Versehen wieder zum Normalpreis zu werden oder so. Immer noch oder über noch dem Normalpreis zu sein, ja. Das ist doch
cool. Ich fand's auch, ich meine, es war erst Pre-Black Friday wochenlang gefühlt und dann war Black Friday, dann war Black Weekend und dann war Black Week und
Cyber Monday Week.
Und dann
Cyber Week, genau. Und dann sind auch die nächsten Wochen danach immer noch so Cyber Weeks gewesen. Also es ist einfach nur schade.
Ja. Also ich habe mir eine Sache tatsächlich gekauft, aber ich habe echt geguckt, brauchst du irgendwas? Brauchst nix? Das ist eigentlich alles Blödsinn, habe mir dann doch eine Sache habe ich mir gekauft, schon mal in Vorbereitung sozusagen. Ich habe mir ein neues Smartphone geholt. Zwar welches? Sony Xperia 10.3, weil das wird das nächste sein, auf dem dann Selfish läuft. Ist noch nicht raus dafür, aber soll nächstes Jahr dann kommen. Und dann habe ich mir das jetzt mal geklickt, weil das war tatsächlich irgendwie 80 Euro billiger als vorher.
Und wie viel ist das normalerweise? Was ist ja, quasi der Normalpreis?
Normalpreis sind 400, 430 oder sowas.
20%. Ja, keine Ahnung. Nächstes Jahr wäre es wahrscheinlich dann auch günstiger.
Ja, gucken wir mal. Jahr dann. Gucken wir mal. Ja, aber da ich tatsächlich alle anderen Handys jetzt mit irgendwelchen Schäden habe, ist es auch nicht verkehrt, ein neues Telefon zu haben. Aber ich will mich jetzt auch nicht eigentlich an Android gewöhnen, von dem her. Ja, mal ein bisschen rumspielen vielleicht. Das liegt jetzt hier vor.
Wie es so sein könnte mit einem normalen Computer-Telefon.
Alles
funktioniert einfach so.
Nee.
Kannst diese ganz normalen Features benutzen, wie Teilen oder so von Bildern.
Geht alles.
Sagst du was nicht?
Das geht alles unter Selfish. Da sage ich Teilen und dann, weiß ich nicht, schickt das an meinen Nextcloud oder so, ist ja alles so schön integriert. An
meinen E-Mail-Account.
An meinen E-Mail-Account geht's, es geht auch an Telegram oder Signal oder sonst was, das ist mittlerweile alles integriert, das geht alles unter Selfish.
Ach so, ja, stimmt, das ist ja quasi dieser Android-Layer, der quasi
so ein Beispiel.
Integration dann über dich
übernimmt. Nee, ist schon selber. Aber wie gesagt, du hast eine direkte Integration von Nextcloud zum Beispiel. Zeig mir das mal bei einem anderen System. Ja, da ich muss nur Nextcloud angeben und dann habe ich meine Kalender, meine Kontakte und die Fotos werden automatisch hochgeladen. Ich muss nichts weiter machen. Das geht halt bei Selfish.
Ja, nee, ist cool. Da kann man nichts sagen.
Muss ich nicht extra eine App installieren, muss nichts irgendwie tun, sondern sag einfach, ja, meine Nextcloud und er Backup sogar automatisch dahin. Ja, kannst du sagen, hier jede Nacht schieb ein Backup von all meinen Sachen in meine Nextcloud. Ist super. Macht er vor einem Update, macht er das auch automatisch, sagt er immer, ja, solltest du noch ein Backup machen? Dann sagst du, ja, mach mal. Dann schiebt er vorher alles in deine Nextcloud und dann macht er erst das Update. Also, und es hat natürlich ButterFS und Wayland und was man halt alles braucht auf dem Telefon.
Deswegen musst du auch die ganze Zeit Backups machen.
Also es ist eigentlich gut. Und deswegen neues Gerät gekauft. Ja, also die Fotos sollen wohl irgendwie nicht so prickelnd sein, obwohl der jetzt auch irgendwie drei Kameras hier drin hat. Aber es liegt schön in der Hand und ja, also gut, ich hatte es jetzt, wie gesagt, eine Stunde zum Spielen bisher. Ich habe noch nicht viel gemacht damit. Aber so, das ist das Einzige, was ich mir gekauft habe. Alles andere war auch so, ja, irgendwie dieses Jahr war nicht so. Aber ist ja interessant, dass das bei euch auch so war, dass da nicht irgendwie die große Kauflust, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr hat mich da einfach mehr gejuckt. Da wollte ich irgendwie noch Sachen haben. Vielleicht ist man auch einfach deprimiert von diesem ganzen Corona-Ding und will einfach nur noch,
das kann gut möglich sein,
will einfach nichts mehr kaufen.
Man ist sowieso die ganze Zeit schon am Shoppen, weil man zu Hause hängt.
Genau.
Ja, genau. Man hat quasi schon alles gekauft. Ja.
Man hat sich einfach schon leer geshoppt und braucht nichts mehr.
Ja, nee. Ja, ohne Witz. Wenn du nichts kaufst, ist auch, hast du 100% gespart und so. Das ist schon gar nicht so schlecht. Und ich meine, brauchen tust du es eh meistens nicht, von dem her.
Das braucht man schon.
Luft, ja, Liebe.
Genau.
Ich könnte jetzt philosophisch werden, aber lass mir das Thema.
Neue Laptop, weil meiner fällt auseinander.
Gut.
Neuen Laptop, ja. Das braucht man. Liebe vielleicht nicht, aber einen neuen Laptop.
Neue Laptop, ja, Liebe, nein.
Priorität.
Ja. Ganz wichtig.
Gesetzt.
Gut, dass unsere Frauen, Freundinnen, was weiß ich, dieses Podcast-Ding nicht hören hier.
Das sind ihr Problem.
So, dann habe ich noch ein kleines Thema. Thema Dingsy. Wir haben ja zu Hause hier, also ich habe ja alles Linux, aber wir haben auch so macOS-Dinge zu Hause. Und es gab die Anforderung, man soll, wenn man sich mit dem NAS verbindet, das passiert dann über SMB, will man da auch drin suchen können. Und da habe ich mal geguckt, ja, man kann das mit Samba selber bauen, aber da muss man Elk-Stack haben und also wenn man sowieso sein eigenes NAS betreibt und ich habe einmal ein selber gebautes sozusagen mit Ubuntu und allem schieß mich tot und selber aufgedingst mit einer großen 10 Terabyte Festplatte so als Datengrab sozusagen. Dann haben wir aber noch so ein QNAP NAS, auf dem halt auch Bilder und andere Sachen liegen. Und da geht das tatsächlich, dass man so eine App installiert, die dann halt diese Suche macht und die Indexierung macht und man dann im macOS auch diese, ja, also wenn man sich mit dem Laufwerk verbunden hat, kann man dann auch suchen und er findet auch Ergebnisse. Ja. Ich hätte es natürlich noch lieber selber gebaut, weil ich weiß immer nicht bei diesen, also wir haben ein QNAP, was QNAP dann da alles so Schönes in der Weltgeschichte hin und her schickt, das ist mir alles ein bisschen gruselig. Wäre ja lieber für selber machen, aber das war jetzt so ein bisschen der Zeit geschuldet und dann wollte ich es mal ausprobieren. Und ich muss sagen, es funktioniert zumindest. Ja, dass man diese, ich habe, wie heißt Q-Search und Search halt nicht, also so wie man es deutsch ausschreiben, sprechen würde, also eben nicht englisch geschrieben, sondern wirklich mit S-C-H-I-R-C oder so, also so Search, Search, das ist also sehr, sehr komisch, aber wenn man das Ding einschaltet und konfiguriert und dann mehrere Tage gefühlt, ja, nee, es waren mehrere Tage, das rödeln lässt, dann baut es einen Index auf und der kann dann auch über Samba verwendet werden. Ja. Ansonsten, wer das mal selber gebaut hat, bin gerne bereit, da auch noch was zu lernen. Ich habe es mir nur kurz angeguckt und hieß es, ja, man muss Elk-Stack haben, man muss dieses Plugin und ich bin eigentlich froh, dass mein Samba-Server einigermaßen läuft. Und Elk ist ja jetzt auch nicht das, was man unbedingt noch haben will. Wenn, dann müsste man ja schon
wenn
wieder...
Wenn du Ressourcen hast, kannst du schon machen.
Ja, es ist Java, ne?
Ja, es ist glaube ich, Java, aber geht auch darum, dass ja Elastic nicht jetzt unser bester Freund mehr ist.
Ja.
Also müsste man ja dann gleich OpenSearch nehmen.
Open Free Search oder wie das Ding heißt, nehmen.
Ja, aber die Anleitung, die ich gefunden habe, waren halt noch mit dem klassischen Elk-Stack und ja. Und dann habe ich erstmal.
Da gibt es immer noch die OSS-Variante, wenn du die möchtest. Also schon noch da.
Ja, solange du es selber baust, ne, und für dich nur privat verwendest, dann geht es schon noch. Aber ich glaube,
ja, da sowieso, aber ja. Genau, auch für quasi fürs der Business gibt es immer noch quasi die FOSS-Variante.
Echt?
Muss man jetzt schauen, wegen Support, dann geht es wahrscheinlich wieder nicht mehr.
Also irgendwas war doch da, dass das nicht mehr so einfach geht. Also ich glaube, alle die das langfristig verwenden wollen und nicht sich da knebeln lassen wollen von Elastic, die wechseln sowieso auf OpenSearch. Nach und nach. Ja. Genau. Q-Search. Also sehr, sehr seltsames Ding. Naja, jedenfalls, falls da jemand noch Insights hat, kann er das gerne auch mal in die Kommentare posten, ob ihr sowas gebaut habt, ob ihr sowas braucht. Weil, also gerade bei diesem QNAP, da schlägt mir vor, ich soll das auch auf Windows installieren und ich soll irgendwie irgendwelche Firefox-Plugins da rein tun. Das ist mir dann alles schon wieder ein bisschen komisch und du kannst auch dir eine Premium-Variante davon holen, das brauche ich alles nicht. Aber ich war leider auch etwas zu faul, das selber zu bauen. Ja. Genau. Gut. Habt ihr denn die Anforderungen? Habt ihr einfach nicht, ne? Also, ich meine, wenn man.
Ich hätte es schon gerne.
Und also,
wie war nochmal deine Lösung? Ich habe gar nichts so genau
zugehört. Nee, es bringt, glaube ich, also für macOS habe ich es jetzt, wie gesagt, gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das bei Windows ist, ob Windows direkt sucht, ob der irgendwie so einen Index braucht. Ich meine.
Auf jeden Fall.
Da weiß ich es nicht.
Und so einen richtig sauberen Index weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Also wie man quasi sagt, okay, ich möchte auch gerne quasi in diesen Word-Dokumenten oder was
finden. Ja, genau. Aber das macht das Ding dann. Also der kann die ganzen Sachen indexieren und ja. Und dann in Textdateien und wahrscheinlich auch in Word-Files. Das habe ich jetzt nicht probiert.
Nee, auf Shares.
Vorher ging es ja noch nicht mal, dass du nach
indiziert er nicht. Ja.
Titel gesucht hast oder nach dem, du wusstest, wie das Ding hieß, ja, und hast da gesucht und macOS hat dir halt nichts angezeigt auf der entfernten Festplatte. Ja. Genau. Und dann, also du hast ja dieses Spotlight, ne? Und der indexiert dir eine lokale Festplatte, aber eben kein entferntes Share und damit das funktioniert, brauchst du einen Index schon auf dem NAS oder auf deinem Server. Und das habe ich mir jetzt mal angeguckt bei QNAP. Wahrscheinlich wird es dann auch bei anderen Herstellern dabei sein, dass du irgendwie einen Index anschmeißen kannst und der das irgendwie da rechnet. Und wenn man es selber bauen will, dann bräuchte man halt
und das Spotlight
Samba,
bindet sich dann an diesem vorhandenen Index?
Und eine Elasticsearch-Umgebung und dann irgendein Plugin, was die Sachen dann auch wieder Samba zur Verfügung stellt. Ja.
Ja, also der, beziehungsweise das Spotlight schickt dann
genau,
an Samba
der,
tatsächlich eine Suchanfrage.
Samba wird es so bereitgestellt,
und der versucht
dass,
nicht,
dass
der
dann auf,
der
crawlt auf,
dann nicht mehr über das Dateisystem,
das
sondern
die, die
es gibt ein Such-API
genau.
im Samba, ja?
Da läuft dann irgendein... Ja, genau. Nee. Ja, genau.
Was niemals gibt, hey.
Ja, Samba kann schon... extrem viel komische Dinge. Aber es irgendwie, ich habe immer, es funktioniert für mich irgendwie nie. Ich habe, eigentlich kannst du ja auch irgendwie, wenn dein File-System ja Snapshots hat, kannst du das irgendwie als
Windows Shadow Copy bereitstellen.
Ja, genau.
Mit
Samba.
Sachen.
Ja,
doch,
genau.
Das geht. Das habe ich auch schon mal gemacht.
Also, ja, ich habe das versucht. Das hat bei mir irgendwie nie funktioniert. Dann habe ich es einfach aufgegeben und
doch, das habe ich, ich habe ein CephFS drunter und habe da einen Snapshot gemacht und habe das als diese Shadow-Copies in Samba bereitgestellt und habe dann mal einen Windows-Client gebootet und geguckt, ob er das macht und der macht das, der zeigt es dann tatsächlich an.
Krass. Ja.
Aber das ist auch, da musst du auch einfach viel Energie reinstecken und ja.
Genau, das Problem ist halt, so richtig anschauen kannst du das dann, glaube ich, trotzdem nur wieder unter, also ich wüsste es zumindest unter Linux
nee,
gerade nicht.
Du kannst es nur, du siehst es unter Windows, genau. Ich meine, ja,
genau.
unter
und
Linux
so.
sehe ich, sind es, also zumindest in CephFS, sind es, ist es Punkt, Verzeichnis mit Punkt vorne und dann kann ich selber reingehen und mir die Sachen rausholen.
Ja, ja, genau, ja. Das kann ich halt auch, aber ich habe eigentlich mal gedacht, es wäre eigentlich ganz geil, wenn es funktioniert. Ich habe es aber, ich weiß nicht, ob meine Samba-Version zu kaputt war, ob ich die Snapshots nicht richtig exposed habe, keine Ahnung. Habe ich irgendwie nie hinbekommen. Aber
ich muss gleich über Audi rumheulen, fürchte ich. Ich sehe eine Menge Ring-Buffer-Overflows und verstehe euch nur noch ganz komisch. Mal gucken, wie wir noch
dann
so weiterkommen.
Dann heulen wir rum oder habt ihr noch was zum Thema?
Es war genug rumgeheult schon, oder?
Nee, ich muss...
Ihr versteht mich, dann ist ja gut. Da muss ich mich nur höllisch konzentrieren, damit
oh,
ich
gute,
euch noch verstehe.
Sind die guten Fehler. Die hatte ich auch schon mal.
Wir verstehen dich gut. Okay, dann heul ich schnell rum. Hast du hier Kontrolle?
Okay.
Hier.
Control J.
Jo.
Mimi. Ich hatte heute eine Jitsi-Konferenz und seit Pandemie habe ich mir angewöhnt, ich mache alles im Firefox, außer diese Videokonferenzteile, weil da war der Chrome die letzten Jahre immer besser. Es hat immer gleich funktioniert und im Firefox war irgendwie anstrengend. Ich weiß, mittlerweile geht das auch alles im Firefox, aber man hat sich das halt so angewöhnt, ja, Videokonferenzen im Chrome. Komme ich heute rein und geht im Jitsi. Gehen keine Videos und ich sehe nichts. Also ich sehe die Leute nicht, sind alle dunkel und ich höre sie auch nicht und schreibe in Chat, hä, was ist los? Sagt einer, ja, geh mal in Firefox, da geht's. Und alle, die tatsächlich Chrome benutzen, aber zu dritt die Chrome verwendet haben, bei denen ging genau das nicht. Also die neueste Chrome-Version ist irgendwie so kaputt, dass sie mit Jitsi nicht mehr klarkommt. Ich weiß nicht, was sie getan haben. Auf jeden Fall kannst du es vergessen. Wenn du plötzlich in einem Raum stehst und alles dunkel ist und man nichts mehr hört und es sieht so aus, als würde es funktionieren, bloß es ist dunkel und niemand spricht. Ja, die ganzen Icons sind da, du siehst, dass da 6, 7 Leute sind, aber es tut sich nichts. Hä, was ist denn jetzt los? Und das ist ein total untypisches Verhalten. Und ja, aber liegt definitiv am Chrome, weil ich bin dann in Firefox gegangen und die anderen auch und dann konnten wir uns ganz normal unterhalten. Es war ein sehr surreales Erlebnis heute, weil, wie gesagt, bisher war das eigentlich immer genau andersrum, dass in Chrome die Dinger viel besser funktioniert haben als in Firefox. Und jetzt kann ich, weiß ich nicht, wenn das gar nicht mehr geht, also vielleicht habt ihr jetzt den Fall ja auch, dass es mit Jitsi nicht mehr tut. Weiß nicht, ob Chrome das demnächst fixt oder Chromium. Ja, war sehr komisch. Das schon mal als Hinweis, wer den Fehler auch hat und ansonsten die Hoffnung, dass das irgendwann mal gefixt wird, weil das ist doof, dann kann ich jetzt den Chrome gleich wieder deinstallieren, weil, wie gesagt, gibt nur ein, zwei Anwendungsfälle, wo ich ihn tatsächlich noch verwende und Videokonferenzen ist einer davon. Wenn es nicht mehr tut, dann brauche ich noch nie mehr. Man kann sich auch obsolet machen, ne? Die einen wechseln dann zum Edge, wir wechseln dann wieder zum Firefox, ist auch okay.
Ja, Firefox ist eh
die bessere Alternative.
Ja, aber wie gesagt, es war einfach für Videokonferenzen war der Chrome immer gut und ich musste auch nicht irgendwie fünfmal klicken und mir vorher überlegen, welches Audio-Device ich haben will. Das nervt mich halt immer so beim Firefox, dass ich dann wirklich, dass er dich dann festnagelt auf das eine und man, das war irgendwie doof, das zu wechseln. Vielleicht ist es jetzt mittlerweile auch besser. Und beim Chrome habe ich es dann immer im Pulse Audio Control, ja, habe ich das dann immer gewechselt und dann war gut. Konnte ich das eh immer noch beeinflussen, was dem Chrome dann vorgespielt wird. Naja, gut. Das zu meinem Mimimi der Woche. Was habt ihr zum Rumheulen?
Ha. Ich dachte mir so, aus Gründen, du hast halt so ein Log-File und du möchtest sowas tun wie ein was ein Tail macht, also Einträge vom Ende dieses Files lesen, zum Beispiel so die letzten 1000 Files oder so. Mhm. Und dann vielleicht auch fortlaufend noch weitere Files lesen, was weiß ich. Aber zuerst mal so, ja, gib mir mal die letzten N-Files von einem File. Und dann dachte ich, das muss ja irgendwie, musst du das mit Python hinbekommen. Das kann ja nicht, also klingt ja nach so einem Use Case, irgendwie so ein File, kannst du irgendwie von vorne lesen, kannst halt von hinten lesen, was weiß ich. Mhm. Klingt nach so einem Problem, was verbreitet sein sollte. Und ja. Ich glaube, es ist auch ein Problem, was verbreitet ist. Nur, die Schwierigkeit ist, es gibt nicht wirklich eine Lösung in Python dafür. Also es gibt ganz viele, in Anführungs- und Schlusszeichen, Lösungen, mhm, die ganz interessant sind. Also du hast natürlich irgendwie so ein naiver Approach ist natürlich, du kannst einfach das ganze File lesen und dann einfach irgendwie über Array Slicing, also du kannst einfach irgendwie mit Readlines alles in Memory lesen und dann über Array Slicing halt einfach die letzten, keine Ahnung, N Lines halt die anzeigen lassen. Ist eigentlich ganz okay. Aber wenn das halt keine Option ist, dann hast du verloren. Weil
das. Kannst du noch exec tail machen.
Genau, du kannst dann halt irgendwie eine Shell spawnen und einfach tail benutzen, aber dann kannst du, ich meine, dann kannst du auch irgendwie deinen eigenen C-Code schreiben oder so. Also, ja. In wirklich Python-mäßig, ich habe hier den Stack Overflow-Thread verlinkt, es gibt ganz viele lustige Lösungen, die alle
mehr oder minder beschissen sind.
Genau.
Also genau, ist schon echt, ja, sieht nicht richtig aus alles.
Ja, und ich hab mir gedacht, das wäre eigentlich eine ganz lustige so Interviewfrage oder so, wenn du Leute hirest, die Python machen, einfach mal so, ja, hier hast du ein File, liest das mal die letzten 300 Zeilen und es ist irgendwie, keine Ahnung, 10 Gigabyte groß oder so. Mhm. So, viel Spaß. Ja, also was du schlussendlich, weil in Python hast du ja dieses ja, ich würde es C-like-Zeug nennen. Und über das kannst du das dann halt schon hinkrebeln, aber dann sieht dein Python-Code halt auch aus wie C-Code. Und das will man ja dann schon auch nicht unbedingt. Und dann gibt es ja ganz viele weirde Workarounds und Hacks, aber so eine richtige, ja, so eine richtige Lösung gibt es einfach nicht. Und ja, war ich ein bisschen schockiert, aber.
Ja. Also wenn du müsstest quasi raten, wie lang so eine Zeile ist und dann sagen, okay, ja gut, schauen wir mal die letzten 100 an, weil, also quasi in Megabyte und dann nimmst du quasi den letzten, weiß nicht, 2 Megabyte oder sowas von der File und da guckst du dann einfach die letzten 10 Zeilen und dann bist du schnell am Ende, aber halt auch frickelig irgendwie. Ist alles
ja,
nicht
ja, also
richtig geil.
Es geht halt nur über Frickeln. Und ich habe mir irgendwie so gedacht, ja, es gibt bestimmt irgendwie so einen Reverse-Iterator oder so. wo du halt einfach irgendwie sagen kannst, File und dann halt von hinten und dann halt irgendwie 1000 Mal Next aufrufen oder so. Aber nee, gibt's nicht. Geht nicht. Ja. Echt traurig. Also wenn ihr das Problem habt, versucht's gar nichts. Ja.
Genau.
Einfach scheiße.
Der Felix hat hier diesen kompletten Stack Overflow-Artikel gelesen und nichts gefunden.
Ich habe mir das, angeschaut, das ist alles doof. Also ich meine, du bekommst es schon hin und es gibt schon irgendwie Workarounds und so.
Und wie macht das Tail von, ja, quasi das echte Tail?
Das echte Tail. Habe ich mir gar nicht angeschaut, aber mit C-Code vermutlich.
Und da kann man, aber der muss doch trotzdem quasi raten, wie lang eine Zeile ist oder so.
Oder? Ja, nehme ich an, dass er sowas tut, ja.
Wahrscheinlich.
Aber es halt, ja. Also, das ist ja schon, wenn du die Lösung anschaust, wenn du C-Code in Python schreibst, dann kannst du das Problem schon lösen. Ja. Das geht schon. Aber du willst halt nicht, dass dein Python-Code aussieht wie C-Code. Oder? Also, ich will das nicht.
Ja, genau.
Ich sag's mal so. Wenn ihr das wollt, dann ja, okay. Whatever, dann tut das. Ja, bisschen okay. Traurig.
Gut, ja. Und dann hast du nicht nur über Python rumzuheulen, sondern auch noch über IPv6.
IPv6?
IPv6?
Nee, nee.
Unseren Retter? Ich möchte über Leute rumheulen, die nicht wissen, wie ICMP funktioniert.
Okay.
Im speziellen Yahoo zum Beispiel.
Gibt's noch?
Die gibt's noch. Ja, ja, traurige Geschichte, aber führt es zu weit. Aber ich musste mich ausgründen für auf dem Yahoo. Also, ich kann mich immer, ja. Wie auch immer.
Genau, reite
möchte
dich
nicht drüber.
Reite dich
möchte
weiter
ich nicht
rein.
Drüber reden, ja. Möchte ich jetzt nicht drüber reden, aber stellt sich halt raus. Yahoo ist anscheinend, das ist auch anscheinend bekannt. Ist halt einer der Offender, die halt irgendwie ICMP blocken. Und ICMP war das tolle, war dieses tolle Protokoll, ne, wo man so Ping drüber machen kann. Und
Ping-Protokoll.
Das Ping-Protokoll, und da kann man halt auch so andere gute Messages drüber schicken. Und eine dieser tollen Messages ist halt so ein, dein Paket war zu groß. Und das finde ich doof. Keine Ahnung, gibt bestimmt einen Fachbegriff dafür, aber shit do I know. Und das wird zum Beispiel bei IPv6 wird das benutzt, um Path MTU zu machen. Das heißt, du hast irgendwie so eine MTU, was irgendwie eine Maximal Transfer Unit oder so ist. Heißt, wie groß dein Paket sein kann, dass es nicht halt irgendwo hängen bleibt. Und ja, das heißt, wird irgendwie so ein Paket geschickt und dann, wenn halt irgendwie so eine Nachricht zurückkommt, so dein Paket war zu groß, dann wird das halt ein bisschen kleiner gemacht und
Zweiter Versuch.
Und dann kannst du das ein paar Mal ausprobieren und dann weißt du irgendwann, auf dieser Strecke von A nach B ist die MTU halt, die größtmögliche MTU ist halt X. Und eigentlich ganz cool, aber das funktioniert dann natürlich nur, wenn alle mitspielen und sagen, hey, dein Paket war zu groß. Ich müsste das jetzt fragmentieren oder ich müsste das jetzt wegwerfen. Und wenn da halt Leute nicht mitspielen, dann bleibt es halt hängen und du schickst halt zu große Pakete und bekommst nichts mehr. Ja. Und genau, das Problem hatte ich dann halt. Und was man dagegen macht, nennt sich TCP Clamping, glaube ich. Und was es heißt, ist, dass du halt auf deinem Output deine MTU halt so konfigurierst, dass sie klein genug ist, plus naja, halt Header und Zeug, so dass sie normalerweise überall durchkommen sollte.
Was nimmst du denn eigentlich von 900 oder was?
Nee.
Noch kleiner.
Nee. Das, ja, ja, ups. Also ich habe irgendwie
8.
Nee.
Da ja. Passt ja nichts mehr rein.
Nee.
Er muss halt öfter fragmentieren. Ich meine, da muss nicht.
Nee, ich habe, ja, ich weiß gar nicht, irgendwie
600.
1400, also, 1500 irgendwas.
Okay, ja, 1500 ist also ja ganz Standard.
Genau, irgendwie ganz normal. Das Problem ist halt so ein bisschen, PPPoE addet halt immer noch so ein paar Bytes. Und das ist übrigens hier im Artikel mit diesen, wo, wie viele Bytes hinzugefügt werden und weggerechnet werden und so, beschreibt dieser Artikel ganz gut. Da bin ich auch nicht so drin, aber das kannst du dann halt ausrechnen, weil irgendwie, ja, dein IPv6-Header ist dann halt irgendwie so groß und PPPoE addet dann irgendwie so viele Bytes. Wenn du irgendwie VLANs machst, dann hast du irgendwie auch nochmal ein paar Bytes obendrauf und so. Und das kann dann halt dazu führen, dass du halt slightly über dieser Grenze bist, wo andere Leute finden, ja, das ist auch noch okay für mich. Und dann wird es halt irgendwie weggeworfen. Und es gibt wohl hier auch so ein paar Offending Load Balancer von F5, die halt vermutlich auch bei Yahoo stehen, die man halt auch nicht updaten kann, die halt einfach kaputt sind. Das ist halt so eine Appliance, die hat man sich halt mal hingestellt und die terminiert halt jetzt irgendwie SSL oder so für dich und kannst halt nicht mehr updaten und die macht halt einfach nicht richtig Internet und das ist halt schon ein bisschen traurig.
Ja.
Nein. Ja, musste ich ein bisschen rumholen, jetzt habe ich halt mal hier
alles schön aufgeschrieben.
Ja, ist nicht super, super kompliziert, kannst du auch ziemlich, also ja, TCP-Clamping kannst du ziemlich einfach. Ja, wenn du irgendwie einen ordentlichen Router hast, kannst du das halt auch konfigurieren. Aber es ist ein bisschen traurig, dass du das konfigurieren musst, finde ich. Ja, und dass es traurig ist, auf Yahoo sich einloggen zu müssen, darüber
einfach
sprechen wir nicht.
Sich nicht bei Yahoo einloggen.
Genau.
Ja, niemals Yahoo benutzen, so einfach.
Genau, das Yahoo könnte ich jetzt gerade noch so leben. Das Problem ist beispielsweise hier SBB, unsere Schweizer Bundesbahn, wo ich dann doch gerne mal nachschaue, wann Zug fährt oder so.
Die fahren doch immer alle pünktlich. Das weiß man doch, wann die fahren. Die fahren doch immer alle zur selben vollen Stunde, halben Stunde, wann sie auch immer sie sich treffen. Da musst du doch nichts wissen.
Korrekt, Ingo. Das Problem ist, kann ich mir natürlich trotzdem nicht merken. Auch wenn sie immer zur gleichen Zeit fahren, weiß ich halt trotzdem nicht. Schaue ich halt trotzdem jeden Tag nach und fahren jedes Mal zur gleichen Zeit. Aber ich schaue es halt trotzdem jedes Mal nach.
Ja.
Ja. Ich meine, ja, fair, that's on me. Aber
finde ich auch. ist nicht das MTU-Problem der SBB, sondern das liegt an dir, weil der fährt immer pünktlich, da musst du nicht nachgucken.
Immer pünktlich. Oder immer unpünktlich, das gibt's auch. Es gibt diese einen S-Bahn und so, wo du immer weißt, die haben immer so 2-3 Minuten Verspätung.
Ja, auch immer zur gleichen Zeit, also wenn du quasi irgendwie 8:30 fährst, dann weißt du, die Bahn kommt 10 Minuten zu spät.
Genau. Ja, also meistens eher nur so 5.
Ja, ich wollte gerade sagen, 10 Minuten, das kennen die Schweizer noch gar nicht.
Ihr lacht, aber wir kommen in Stuttgart, hier ist es halt so.
Außer der Zug wird von der Deutschen Bahn oder von der noch schlimmer italienischen Bahn betrieben. Dann
Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist immer voll.
Ja, schön.
Ja, also um die Uhrzeit, keine Ahnung.
Ja, und jedes Mal, wenn ich da bin, was ja jetzt nur noch irgendwie alle, keine Ahnung, 6 Monate oder
sehr
so
selten ist.
Ist genau, dann jedes Mal muss man anders laufen. Ja, es ist einfach jedes Mal.
Ach so, ja, das wird auch immer schlimmer. Ich weiß nicht, wie das dann wird, wenn es fertig ist. Ja,
dann
musst du wahrscheinlich einfach durch das Kaufhaus laufen oder so, bis du dann da bist.
Und denk mir, scheiße, wie musst du denn heute laufen, um da hinzukommen? Ja, und dann war der Bau vorne, war komplett geschlossen und alles verrammelt, verriegelt. Weißt du, da geht man jahrelang immer dieselben Wege und dann bauen die ständig um. Furchtbar, furchtbar.
Ja, was ein guter Move ist jetzt, quasi in der Station vorm Hauptbahnhof aussteigen und dann das Stück laufen, weil du dann schneller bist. Ihr lacht, aber es ist wirklich so. Ist
ja, ich glaube,
der bessere Weg einfach.
Oh Gott. Ja, ich glaube, das sofort.
Ja, das sagt.
Aber nicht sagt vielleicht der Chapter Marker 3 oder doch auch.
V3. Ja, nee, also Chapter Market 3 ist ja jetzt quasi in der Entwicklung.
Ja.
Also wir haben ja die Requirements erstellt. Die Idee war quasi Speech-to-Text und dann guckt man einfach nach den Code-Wörtern.
Ja. Dass Hallihallo. Quasi,
ja, genau. Hallihallo ist quasi eins. Hallihallo und herzlich willkommen, ja. Das andere ist dann, kommen wir zum Toten der Woche. Ja, das Toten der Woche ist quasi eins oder der Tote der Woche oder halt irgendwie was in der Iteration und das und quasi das für jeden Chapter machen. Wir haben ja jetzt wirklich nicht so viele und es ist quasi immer das Gleiche. Das Problem ist, was sich herausstellt, Speech-to-Text funktioniert ganz schön beschissen. Immer noch, ja. Es ist so traurig.
Es liegt nicht an meiner undeutlichen Aussprache, oder?
Nee, der Ingo spricht wirklich sehr deutlich. Ich habe das nachgehört. Und jedes Mal denkst du so, was hat diese Speech-to-Text-Engine da gehört? Das höre ich nicht so. Und unglücklicherweise das Beste, was, also quasi die besten Ergebnisse kamen quasi von dem Google Translate-Zeug. Aber das ist doch scheiße, ja? Quasi dieses ganze andere Zeug, wo man denken könnte, okay, das hat jetzt irgendwie 20 Jahre oder sowas, es hat sich vor sich hingebraut und jetzt ist irgendwann fertig.
Nope.
Nee. Was halt auch schwierig ist, quasi irgendwas zu haben, wo man sagen kann, okay, bitte erkenne diese fünf Sachen für mich. Gibt es immer alles, aber es ist halt alles auch so mega kompliziert, ja. Dann gibt es quasi so Projekte, die bestehen aus ungelogen 2.500 Shell-Skripten und Executables und es quasi alle wissen, wie es wohl benutzt wird oder so. Und es ist so unglaublich kompliziert alles noch. Ja, das ist ein bisschen entmutigend, ja. Und ich überlege, ob ich es jetzt einfach wieder durch Google Text-to-Speech durchwerfe. Das dauert dann halt alles ein bisschen, weil du ja quasi diese API anfragen musst. Aber das andere Ding dauert auch ewig, von daher wäre es dann auch egal. Irgendwann wäre ich wahrscheinlich von Google geblockt, aber es ist dann halt einfach so. Weil das Chunken von den Sachen funktioniert ganz gut. Also, dass man sagt, okay, überall, wo der Ingo nichts sagt, mach quasi einen Split und diese Slices, weiß man ja, wie lang die sind, und dann kann man quasi relativ gut sagen, okay, an der Stelle hat er halt Hallihallo gesagt. Und das funktioniert ganz gut, aber quasi die Informationen aus diesen Chunks rausbekommen, ist nicht so easy, wie ich mir das vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Und es ist auch so, also quasi wenn diese Projekte sind halt auch alle so geschrieben, als wären, müsstest du quasi dafür immer weiß ich nicht, dieses ganze Machine Learning-Zeug studiert haben, ja, so, ja, du brauchst dieses eine Ding und dieses andere Ding mit dem zusammen und alle so, ja, macht total viel Sinn, und ich lese so, nee, macht doch keinen Sinn, was redet ihr, ja, und diese Begriffe, die wechseln auch von Projekt zu Projekt, was du dir anschaust, die heißen immer ein bisschen anders, aber es sind die gleichen Sachen, was die halt meinen, und das macht es nicht einfacher, ja, genau, es ist ein bisschen entmutigend, wenn ihr da quasi eine Lösung für mich habt, wo ich sagen kann, okay, wir haben fünf Dinge, die erkannt werden müssen, und erkenne die bitte in diesen, weiß nicht, 250 Chunks oder sowas. Fände ich cool, wenn ihr mich da, wenn dort unsere Hörer quasi was hätten, was wirklich so, was man so hernehmen kann.
Ja, und dann könnten wir unsere Chapter Marks automatisieren. Das wäre doch genial. Gut, dann kommen wir zum Laserfoo. Gut, das spreche ich
kontrolliert
jetzt
Laserfu,
mit
ne?
Absicht so komisch aus, aber
ja, weil
Laserfu machen wir ja
zu lange
ganz oft. Genau, ich habe einen Laserfu, der eigentlich kein Laser ist, sondern Video. Ich wollte es nicht in die Pics packen, deswegen ist ein Video vom NDR, die digitale Verlustzone, wie Deutschland den Anschluss verlor, geht um die ganze Computergeschichte in Deutschland, also von Konrad Zuse, wie er den Computer erfunden hat, bis in die Neuzeit. Und ich habe angefangen, es zu gucken, ist interessant, und deswegen Guck-Empfehlung sozusagen hier. Und die zweite Sache ist App-Image, Flatpak und Snap im Vergleich. Das sind ja diese, ja, also früher hat man ja
alles Dinge, die man nicht haben will, ja?
Ja, also es gibt schon.
Nein.
Doch.
Nein,
doch.
Ingo, nein. Das alles ist wirklich jedes Mal. Wenn ich,
gut. Okay.
Krieg so einen Hals.
Du willst es nicht haben, aber es
nee.
gibt.
Scheiß. Alles Scheiß.
Scheiße.
Scheißwein.
Nee, echt.
Normalerweise installiert man ja unter Linux Pakete mit, weiß ich nicht, Yum, apt-get, schieß mich tot. Aber es gibt eben noch solche, ja, alternativen Paketformate, um Softwareverteilungen schneller anders zu machen unter Linux. Und die bekanntesten sind AppImage, Flatpak und Snap. Und hier hat mal sich jemand hingesetzt und hat die mal verglichen und hat gesagt, was was ist und wie es so funktioniert und was das eine besser kann, was das andere besser kann. Ja, schön aufgeschrieben. Auch so Vergleich, wie lange es dauert, das irgendwas zu starten. Deswegen haben wir ja auch schon öfter gesagt, ja, also Firefox als Snap-Paket auszuliefern, wie das Ubuntu jetzt macht, nicht nur vorhat, wirklich macht, ist einfach eine scheiß Idee. Ja, sieht man auch, dauert mit hier am längsten zu starten, also könnt ihr euch mal angucken. Wie gesagt, es gibt durchaus Sachen, warum man vielleicht mal ein Flatpak, ein App-Image, vielleicht auch ein Snap benutzen muss, will, kann. Ja.
Immer nur muss.
Muss. Das ist ein Docker-Paket für Arme.
Ja, genau. Du könntest es wegdockern, aber dafür hast du kein Docker installiert, deswegen musst du den Shit nehmen.
Ja, es gibt auch manchmal, also ich habe ein App-Image, habe ich schon mal benutzt. Das ist ganz einfach, weil wenn du es eben nicht...
Ja, ich habe auch alles schon mal benutzt, aber weil ich muss. Hm. Und ich war nie glücklich. Hm. Dachte ich so, ja, das war, es ist echt geil, dass ich hier...
Voll die tolle Experience war das ja, jetzt.
Ja, dass ich jetzt hier Docker via Snap-Paket installieren konnte, war echt cool.
Was, Docker via Snap? Okay.
Ja, ja. Neuestes Ubuntu oder
ja,
so.
Ja, das, ja, gut. Nee, aber so ein App-Image, also manchmal ein Programm, was man direkt einfach ausprobieren will, und es liegt halt das App-Image vor und es ist halt ein kleines GUI-Programm, das will ich halt nicht gedockert haben. Das macht irgendwie keinen Sinn. Es ist halt ein GUI-Programm, was als App-Image vorliegt, das klicke ich an, das rödelt kurz, dann startet es, dann kann ich es benutzen und wenn ich es nicht mehr brauche, lösche ich es einfach das File von meiner Festplatte und das ist, macht durchaus Sinn, das so zu verwenden. Aber sei es drum, ich will jetzt hier auch gar keine große Diskussion anfangen. Ich wollte euch diesen Lesefu vorstellen, dass ihr euch mal ein Bild davon machen könnt. Ihr könnt dann immer noch selber entscheiden, ob es geil ist, irgendeins dieser Dinge zu verwenden oder eben nicht. Das sei dann euch überlassen. Aber wie gesagt, deswegen hier mal der Lesefu. So, dann kommen wir zu toll. Den Picks, Control, Dings.
Ah, shit, muss ich was drücken?
Ja, natürlich.
Alles klar, wir sind auf
Control Picks.
Control
Picks. Oder so. Hier, ich habe Dinge, Advent of Code. Kennt ihr Advent of Code?
Ja, aber ja. Erzähl trotzdem.
Ist ganz geil. Ist irgendwie, keine Ahnung, schon gibt schon echt lange. Und zwar ist so halt bis vom 1. Dezember bis zum 25. gibt es halt immer so schwieriger werdende kleine Rätsel. Und mit so einer kleinen Story. Und dann bekommst du halt irgendwie so ein kleines Rätsel, was du dann halt irgendwie lösen musst. So ein kleines Puzzle mit Code. Und du kannst irgendwie zwei so Sterne sammeln pro Tag. Sind normalerweise zwei.
Kannst du die einlösen in Herzen?
Ich glaube nicht, nein.
Nee, dann meine ich nicht.
Das sind einfach ganz viele Sterne. Dann kannst du so Leaderboard und so, und wenn du unter den ersten 100 Leuten weltweit bist, bekommst du halt irgendwie Punkte.
Keks.
Und dann bist du ganz oben auf dem Global Leaderboard und sonst kannst du halt einfach auch so Private Leaderboards machen mit Leuten, die du so kennst, und dann siehst du halt so, wer die meisten Dinge schon gelöst hat und wie weit die Leute sind und so.
Gut, gut.
Ist ganz lustig und ich habe am Wochenende kurz irgendwie mal Tag 1 bis 5 gemacht. Und es macht schon, also wenn ihr gerne so kleine Code-Rätsel löst, dann, also ich sage jetzt Code-Rätsel, ist halt, du bekommst halt eine Aufgabe, dann bekommst du Input-Daten und dann musst du das halt irgendwie lösen. Also es gibt keine irgendwie, kannst halt in der Programmiersprache dann lösen, die du möchtest. Und ich habe das mal hergenommen, um wieder mal ein bisschen Ruby zu programmieren. Und ja, ich muss schon sagen, Ruby ist schon echt eine geile Programmiersprache.
Ja, ja. Sehr schön. Ja, gut. Ja. Beste Sache auf jeden Fall.
Sagt jetzt nichts Falsches.
Nee, du bist ja auch unser Ruby-Maintainer. Genau. Stell dir vor, wir ja, hätten dich nicht, dann könnten wir gar nicht mehr unsere
Webseite reparieren. Genau. Dann müsste irgendjemand die Webseite in Python neu schreiben. Ne?
Nee, wir würden es dann einfach, wir würden es rausrendern und dann quasi immer noch HTML-Code. Ne? So hier. Nächste Seite, HTML direkt.
Nice.
Sieht ja quasi immer gleich aus, von daher kann man das auch rein templaten dann. Das ist ja egal. Ja. Keine gute Option.
Na gut, ist alles nicht so einfach, sage ich dir. Also man kann ganz viele Dinge tun bestimmt, aber einfach ist nichts davon.
Ja, einfach. Einfach ist nur nichts, genau.
Genau.
Gut. Ja. Was habe ich? PyKVM. Sind wir jetzt schon da?
Ja.
Bin ich schon da, ne? Okay, alles klar. Das ist ein relativ cooles Projekt, weil ich habe quasi immer nach einem Ding für meinen Raspberry Pi gesucht, den ich bei mir auch im Schrank habe. PyKVM oder PyKVM ist ein quasi eine Möglichkeit, den Raspberry Pi zu verwenden, um ihn als KVM-Switch verwenden zu können, also als netzwerkbasierten KVM-Switch. Mhm. Und die Prämisse ist auf jeden Fall sehr nice. Du hast quasi ein Raspberry Pi 4, du hast ein Kabel quasi in deinen USB-C-Port, das geht dann einerseits an Stromanschluss und die andere Seite quasi direkt an per USB-A an den Server ran und ein HDMI-Kabel, was quasi an dieses Kameramodul-Ding angeschlossen wird. Da gibt es dann quasi einen Aufsatz, der einfach HDMI als Input nimmt, anstatt eine Kamera. Und mit den beiden Sachen zusammen kannst du das an irgendeinen Server anstecken und dann hast du quasi ein KVM. Also jetzt ist Keyboard, Maus, KV, wofür steht das V? Vielleicht. Videomaus, genau. Keyboard, Videomaus, dort direkt dran und es lässt sich über eine Web-Oberfläche bedienen. Das heißt quasi, du steckst es quasi an, dein Raspberry Pi konfiguriert den USB-Anschluss so um, dass es eine Maus und eine Tastatur wird, also quasi so eine Art Emulation macht und du kannst sogar quasi einen USB-Stick quasi werden dann mit deinem Raspberry Pi, von dem du dann auch booten kannst. Was ich noch nicht ausprobiert habe, aber was auf jeden Fall sehr cool ist. Und genau, du hast quasi den Video-Output von dem Server dann, wo du es per HDMI angesteckt hast. Und genau, das finde ich auf jeden Fall einen richtig, richtig coolen Ansatz. Wenn man den Use Case hat, wenn man natürlich keine anderen Computer hat, die man irgendwie fernsteuern muss, dann braucht man es nicht. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass manchmal diese Use Case da ist und wenn man noch so ein Raspberry Pi rumliegen hat, speziell ein Vierer, weil der dieses emulierte Keyboard-Maus-Ding kann, dann kann man sich das auf jeden Fall mal anschauen.
Okay, interessant. Ja.
Und dann brauchst du dieses Head-Ding? Kannst du das kaufen? Oder?
Du brauchst den Head nicht, sondern du brauchst, also wenn du das möchtest, kannst du auch einfach nur einen USB zu HDMI-Dongle nehmen. Ist halt nicht so smooth, weil du da relativ viel Latenz über das USB-Zeug hast. Mhm. Aber es geht wohl. Und dieser USB-C-Adapter, den kannst du quasi löten, also aus zwei USB-Kabeln. Und mehr brauchst du nicht. Also du brauchst da kein Dongle oder sowas obendrauf, sondern du brauchst tatsächlich nur irgendwas, was HDMI capturen kann. Das ist entweder mit diesem Kameraanschluss oder halt mit einer USB-Capture-Card. Und genau, das USB-Ding geht dann so. Der Rest ist dann quasi nice to have. Da kannst du dann irgendwie noch Strom an und ausmachen und sowas. Aber wenn man den Use Case nicht hat, ist nicht so notwendig.
Ja, aber gerade so Strom an und ausmachen und so ist zum Teil schon ganz so. Remote Power Cycling ist schon so ein.
Ja, ist schon ein cooles Feature, genau.
Schon aber so ein gutes Feature zum Teil.
Genau. Genau, aber da brauchst du dann quasi ein bisschen mehr Logik dran und du musst immer schauen, wegen diesem Stromzeug ist immer nicht so geil, weißt du ja, 230 Volt und so.
Ja, ja. Das,
dann quasi, wenn man das in irgendeine andere Leute Umgebung mit einbringt, dann ist es vielleicht ganz cool, wenn man das nicht direkt an Strom anschließt. Also ja, so. Das ist dann cool, wenn du es einfach von der Powerbank befeuerst, es dann irgendwo dranhängst und per LAN oder per WLAN direkt ansteuern kannst.
Mhm. Jetzt haben wir Cat-Content.
What?
Cat-Content. Also wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie Monaden funktionieren, gibt es hier ein tolles Video, was das erklärt mit Katzen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie Monaden funktionieren, aber es ist was mit Boxen und Katzen und das.
Aber ich habe gerade so das Video gelesen, jetzt verstehst du Monaden. Mein Gott.
Ja, natürlich habe ich das geschaut, aber ich habe
auf die Katzen geachtet.
Ich habe geschaut auf die Katzen und die Boxen.
Okay, alles klar. Und?
Genau. Ja, Monaden ist irgendwas mit Katzen und Boxen.
Okay.
Oh, okay.
Ja, das macht Sinn. Hm. Ich glaube, du kannst Katzen in Boxen reintun.
Genau, und du kannst dann Katzen und Treats, also Futter für Katzen, Snacks. Auch in Snacks, genau, auch in Boxen tun. Und dann okay. kannst du es wieder rausnehmen.
Aber musst du die Katzen auch rausnehmen?
Ja.
Oder können die ja drin bleiben, wenn die Snacks haben?
Du kannst sie, glaube ich, auch drin lassen, aber du kannst sie auch rausnehmen.
Aber kannst du die Box zumachen?
Es reicht doch, wenn man nur Boxen hinstellt. Die Katzen gehen doch da automatisch rein. Ich verstehe das nicht.
Das ist nur diese eine Katze, diese Chico-Katze, oder wie die heißt, genau wie. Es gab diese eine Katze, die das mal gemacht hat.
Diese eine Katze im Internet.
Ohne Witz. Ohne Witz. Es gibt diese eine Katze, die immer in Boxen reingesprungen ist. Das macht keine andere Katze. Das macht keine normale Katze. Normale Katzen, die machen wieder den Sofa kaputt.
Nein. Aber gut. Dann kommen wir zu Spaß mit Excel. Oder auch nicht.
Aha. Ach, so gut. Ja, jetzt kommt es.
So gut. Ich habe mir tatsächlich die ganze.
Tut mir so leid. Eigentlich
hätte das auch ein Lesefu. Sein kann ich. Ich habe mir tatsächlich die ganze 54 Minuten angeschaut. Und zwar heißt das Video heißt You Suck at Excel. Und ja, da kannst du lernen, wie man was man als Excel Power User so alles mit einem Excel machen kann. Was schon faszinierend ist, aber ich würde es trotzdem nicht Excel benutzen, aber.
Nee, ist schon witzig, ja. Und wenn man dann quasi andere Leute Excel-Dinge anschaut, denken wir so, das kann man auch besser machen. Vielleicht sollten die dieses Video sehen, ne?
Genau. Aber Excel ist halt eigentlich schon ziemlich mächtig, also.
Das hat ja auch viele Jahre hinter sich jetzt schon.
Da geht halt schon einiges, das ist schon so. Ja.
Gut, dann haben wir Markus leider verloren, aber ich glaube, das nächste Ding war von Markus, der hat jetzt nochmal StudioLink in Nixos installiert und das Kommando dahin getan. Also wenn ihr das mal braucht, könnt ihr das uns jetzt genau. hier.
Du kannst einfach diesen One-Liner nehmen, dann hast du zack StudioLink mit CoolPipes installiert.
Sehr schön, wunderbar.
Darum wissen wir auch, warum wir jetzt Markus verloren haben, ne?
Der hat das probiert während der Sendung, ja.
Der hat ausprobiert.
Nixer, es funktioniert halt auch nix wirklich, ne?
Oh, Mensch.
Ja, jetzt haben wir so viel Werbung diese Sendung für Nixer gemacht. Können wir
genau, muss man am Ende noch sagen, es ist scheiße. Ne?
Ist können wir am Schluss auch noch sagen, es ist scheiße, weil so lange hört eh niemand zu. Das hört eh niemand mehr. Die hören alle genau. so. Ah,
aber was ist, wenn jetzt alle immer zu den Picks springen, wo wir so tolle Chaptermarks haben?
Tja, dann.
Dann weiß ich auch nicht.
Dann kann man einfach nicht weiter Copyright Attribution machen.
Ah, oder was? Genau. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gibt so Leute, die
immer diese Jahreszahlen hochzählen, einfach weil sie können. Ja.
Ja, ja, genau. Und so, warum?
Ja. Genau. Ja.
Gibt keinen Grund. Das ist so your yearly reminder, mach das doch einfach nicht. Passt schon.
Okay, wunderbar.
Genau.
Dann Netgate.
Darum Pick. Ah, genau, wurde mir noch auf Twitter zugespielt.
Was ist ein Netgate?
Habe ich mir natürlich nicht rausgeschrieben. Das Netgate 6100 ist so ein kleiner, in großen Anführungs- und Schlusszeichen, kleiner Router mit einem Intel Atom. Was ist das? 3500. 58, so einer dieser kleinen Atoms, so ein 4-Core mit 8 Gig Memory und so. Dann hast du da ein bisschen NVMe Storage oder so drauf. Okay. Und das Coole an dem Ding sie ist, das hat halt zwei SFP Plus Ports, genau. Mhm. Und halt auch noch ganz viele andere Ports, aber halt so das, oder zumindest für mich so das interessante Feature ist halt, dass du da zwei 10G SFPs reinbauen kannst und dass das trotzdem noch irgendwie so zwischen ich glaube 16 bis 19 Watt
nur zieht.
Was für so ein, ja.
Ja, und, so ein und Ding, was die RJ45 Ports sind 2,5 GE.
Ja, also du hast irgendwie zweimal 1G / SFP. Also du kannst da entweder einen SFP oder direkt einen Kupferport benutzen, ganz normal mit 1G Dann hast du halt zwei SFP Plus Ports, wo du halt 10G Module reinstecken kannst, und dann hast du 4 2,5G RJ45 Kupfer, die du brauchen kannst. Also hat ordentlich Ports, das Ding. Und ist halt ja, schlussendlich trotzdem so fast ein richtiger Computer. Das heißt, du kannst halt auch ein richtiges Linux drauf installieren, wird standardmäßig mit pfSense ausgeliefert.
Okay, also als Firewall-Router gedünst.
Genau, und ich glaube, Netgate ist die Firma hinter pfSense, okay, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Mhm. Genau, aber du kannst da dann halt auch irgendwie, wenn du irgendwie pfSense doof findest, kannst du da halt auch irgendwie ein Debian installieren und dann kannst du dein Routing halt mit NFTables machen oder so. Genau, und der Artikel hier beschreibt irgendeinen Typ, der das ausprobiert hat mit VPP, was irgendwie Vector-Protokoll. Vector Packaging Processor ist es. Irgendwie eine coolere Art, Pakete zu verarbeiten oder so. Keine Ahnung.
Ja, sieht interessant aus, der Artikel. Und das Ding auch.
Genau. Hat mich vor allem interessiert wegen der Hardware.
Ja.
Wäre halt, weil das könnte ja hier schon so mal nächsten zwei Jahren anstehen, dass wir hier 10G haben, und dann braucht man ja neue Hardware.
Das stimmt.
Genau.
Ja, dann.
Okay, jetzt sind wir durch,
Dann sind wir durch, ja.
Mit dieser kleinen, feinen Sendung. Ja, schade, dass wir Markus auf den letzten Metern verloren haben, aber wir grüßen ihn mal an der Anlage im Internet da draußen, der uns vielleicht jetzt noch zuhört. Ja, schön, dass wir mal wieder zu viert waren. Und hoffen wir mal, wir kriegen bestimmt noch eine Sendung vor Weihnachten oder zu Weihnachten oder wie auch immer hin, bestimmt.
Oder zum Kongress dann oder so.
Zum Kongress, genau. Ja, machen wir garantiert auch noch. Dann wünsche ich euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß. So, jetzt muss der Markus leider was dazu sagen.
Am Gerät?
Mit Gerät?
Nicht schlecht.
Ja, das stimmt. Das fehlt eigentlich. Aber er grüßt uns noch zurück von den neuartigen Rundfunksempfanggeräten. Ja, und bis zum nächsten Mal.
Jo, bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.